Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Autofahren bis ins hohe Alter. Wann sollte Schluss sein? Das ist unsere Frage heute Vormittag bis 11 Uhr. Erzählen Sie uns, was Sie dazu denken. 0800 2254 2254. 0800 2254 2254. Also theoretisch darf man ja in Deutschland Auto fahren, bis man 100 ist und zur Not auch darüber hinaus. Es gibt nichts und niemanden, der einen daran hindern kann. Nur wie lange sollte man wirklich Auto fahren? Wie lange geht das überhaupt, körperlich, mental, ohne sich und andere zu gefährden? Die EU-Kommission will ja, dass Autofahrer über 70 ihren Führerschein alle 5 Jahre verlängern müssen, mit dann jeweils, das ist dann abhängig von den Mitgliedstaaten, Fahrtauglichkeitstests, wie es genau aussehen soll, ist noch nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall gibt es diesen Vorstoß und er dürfte auch nicht der letzte sein, tatsächlich nochmal stärker auch in der Politik über das Autofahren im Alter und auch vor allem im hohen Alter zu diskutieren. Wir wollen das vertiefen mit einem Mann, der sich auskennt, wenn es um Autoverkehr angeht, nicht nur Autoverkehr, überhaupt auch Straßenverkehr in jeder Art und vor allem auch, wenn es um Unfälle geht, die ja nun täglich an jeder Ecke in Deutschland passieren. Nämlich Siegfried Brockmann ist der Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Und schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Autofahren bis ins hohe Alter. Wann sollte Schluss sein? Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie vielleicht älter? Fahren? Wie hat sich Ihr Fahrstil verändert? Sind Sie vorsichtiger geworden oder erzählen Sie uns von Ihren Großeltern oder Ihren Eltern, wie Sie dort ins Gespräch kommen, wenn es um die Frage geht, wie lange wollt ihr eigentlich noch Auto fahren? Herr Brockmann, wie unterscheidet sich eigentlich das Autofahren von Älteren?
Ja, da werden ja gerne Junge gegen Alte ausgespielt. Die einen sagen immer über die anderen, die sind die Schlimmeren. Der Punkt ist, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Bei Jungen haben wir das Anfängerrisiko und das Jugendlichkeitsrisiko. Letzteres eben ist die Risikogeneigtheit, besonders bei jungen Männern mal ein bisschen eins drauf zu machen. Das haben wir natürlich bei Senioren alles nicht. Was wir dort haben, das sind motorische Probleme, also den Schulterblick, den man vielleicht nicht mehr richtig machen kann, gesundheitliche Probleme, beispielsweise Diabetes oder andere Krankheiten. Und das Letzte ist das Kognitive. Das wissen die meisten nicht. Das heißt, komplexe Situationen schnell und richtig zu entscheiden.
Das heißt, unter Stress auch schnell agieren zu können, zu müssen. Ja.
Ganz genau.
Also, erzählen Sie uns davon. Wie ist es mit dem Autofahren im hohen Alter? Wann sollte Schluss sein? Sollte es vielleicht eine Begrenzung geben? Sollte es Tauglichkeitstests, medizinische Tests geben? Die gibt es ja in vielen Ländern, übrigens auch schon der Europäischen Union. Sollte sowas in Deutschland auch zur Pflicht werden? Ab welchem Alter? Ab 70, 75, 80, 85? Sagen Sie es uns. Erzählen Sie uns von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen mit diesem Thema und vielleicht auch von Ihren Diskussionen am Küchentisch, die da, glaube ich, immer wieder auch zu diesem Thema fallen. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Schreiben Sie uns auch gerne in Ruhe, wenn Sie möchten. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir haben noch 2 Stunden Zeit. Autofahren bis ins hohe Alter. Wann sollte Schluss sein? Das ist unsere Frage heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Sind Sie selbst älter und fahren immer noch? Lassen Sie sich vielleicht auch Rat geben oder nehmen Sie vielleicht sogar noch mal ein paar Stunden bei einer Fahrschule, um mal zu schauen, ob alles noch so gut funktioniert, wie es früher war? Haben Sie eventuell selber schon ans Aufhören gedacht? Wie wichtig ist Ihnen es eigentlich, mit dem eigenen Auto fahren zu können, solange es möglich ist? Das sind Fragen, die uns beschäftigen heute Vormittag hier im Gespräch mit Siegfried Brockmann, dem Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Reden wir doch mal über Statistiken tatsächlich. Also einfach über die Zahlen, die registrierten Zahlen, was so Unfälle angeht im Vergleich zu jüngeren Autofahrern bei Älteren. Ich weiß nicht, welches Alter man eigentlich ansetzt, ab wann man überhaupt als älterer Autofahrer gilt. 70, 75, 80. Wie genau ist da die Statistik? Wie ist die Beteiligung der Älteren an Unfällen?
Ja, Leute, die jetzt mal googeln, werden ganz viele Quellen finden, in denen steht, es gibt eigentlich gar kein Problem. Und das Spannende ist, das ist tatsächlich so, wenn wir uns die absoluten Zahlen ansehen, da sind die jungen Fahrer weit, weit vorne. Aber das hat natürlich Ursachen.
Jung heißt richtig jung. Jung heißt Anfang 20.
Jung heißt 18 bis 24. Mhm. Das hat aber natürlich Ursachen, die sind zahlenmäßig sowieso schon stärker. Dann haben wir in der hohen Altersgruppe sehr wenig Führerscheinbesitzer, weibliche, das heißt einfach weniger Leute auf der Straße und die fahren auch noch viel weniger. Wenn ich jetzt aber die Kilometerfahrleistung ansetze als Vergleichsmaßstab, und das muss ich ja wissenschaftlich tun, dann ist das Risiko jenseits der 75, und das wäre jetzt die magische Zahl, ähnlich hoch wie bei den jungen Fahrern. Also zwischen 65 und 75 sieht es sehr gut aus. Die gelten ja eigentlich auch schon als Senioren. Da haben wir gar kein Problem. Aber je höher das über die 75 kommt, desto klarer sieht man auch das Problem.
Was sind das denn für Unfälle?
Also es sind erstmal Unfälle, die andere natürlich auch machen. Die Ursachen sind andere. Das wäre viele Kreuzungsunfälle, Abbiegeunfälle, die dadurch entstehen, dass man in den komplexen innerstädtischen Situationen irgendetwas übersieht. Das ist ja das, was ich eben schon gesagt habe. Sobald mehrere Dinge gleichzeitig passieren, das ist leider oft der Fall, Radfahrer, Fußgänger aus allen möglichen Richtungen, Autoverkehr, Gegenverkehr und irgendwas übersieht man, wo wir dann, wenn wir es übersehen, vielleicht doch noch mal in jungen Jahren schnell auf der Bremse stehen, braucht man im hohen Alter die halbe Sekunde länger, die dann eben entscheidend ist, ob man den Unfall verhindert oder nicht.
Das heißt also Reaktion auf viele verschiedene Faktoren, viele verschiedene Informationen, das ist das Entscheidende, aber andere typische Unfallursachen wie zum Beispiel zu schnell fahren, ist das auch ein Faktor oder ist man da als Älterer eher gelassener und vorsichtiger?
Genau das ist der Unterschied zu den jungen Fahrern. Bei jungen Fahrern haben wir gerade auch bei Landstraßenunfällen nicht nur die Überholunfälle, sondern auch Abkommen von der Fahrbahn. Das bedeutet, sind einfach viel zu schnell in die Kurve gefahren. Da kommt das Anfänger- und das Jugendlichkeitsrisiko sozusagen gleichzeitig. Man hat noch nicht die Erfahrung, wie schnell darf ich in dieser Kurve fahren. Und gleichzeitig meint man aber, man sei unglaublich gut. Und dann kommen da natürlich Risiken zusammen, die man als älterer Mensch ja überhaupt nicht hat.
Also Ältere leiden zumindest nicht an Selbstüberschätzung, wenn es ums Autofahren geht? Oder also das kennt man ja oft bei Jüngeren, dass sie glauben, sie haben alles unter Kontrolle, die ganz Jungen, gerade die männlichen Autofahrer. Ja, und die Älteren können es besser einschätzen? Oder ist das dann auch wieder so ein Punkt, wo man sagt, naja, sie sehen es dann vielleicht doch nicht, die Probleme, die sie haben?
Also sie würden jetzt nicht durch die Gegend rasen, also das funktioniert schon, aber mit der Selbsteinschätzung hapert es gleichwohl. Das kann man also auch gut in der Psychologie belegen. Je älter man ist, umso schwieriger ist es offenbar, sich selbst korrekt einzuschätzen. Das gilt gerade auch, ich muss es leider sagen, für ältere Männer, die also in der Regel glauben, dass sie wirklich noch sehr, sehr gute Autofahrer sind und vom Gegenteil dann, wenn es der Fall ist,
das
auch sehr schwer
zu überzeugen. Das glauben ja Männer auch in anderen Altersklassen, würde ich mal sagen.
Das stimmt oft, leider, ja.
Oft da, glaube ich, nicht so richtig einschätzen können. Das heißt, aber die Folgen dieser Unfälle, was so, ich sag mal, körperliche Schäden angeht und all das, welche Rolle spielt das bei
Ja, man sagt ja immer, die Unfälle mit Senioren sind schwerer. Das stimmt nur insofern, als wenn die Senioren selber getroffen sind, dann ist der Unfall natürlich schwerer. Das liegt aber nicht am Unfall an sich, sondern es liegt tatsächlich daran, dass Senioren natürlich eine andere Verletzlichkeit haben. Also wo ein 25-Jähriger vielleicht noch aussteigen würde, ist der 85-Jährige möglicherweise doch schon so schwer verletzt, dass er verstirbt. Also das liegt eben an dieser Verletzlichkeit im hohen Alter und nicht am Unfall an sich.
Das heißt also schon, also um es mal von der Statistik nochmal festzuhalten, bei Älteren ist die Unfallwahrscheinlichkeit schon höher als bei, ich sag mal, Mittelalten. Autofahrerinnen und Autofahrer, das dann schon.
Das stimmt sogar in absoluten Zahlen, also auf Kilometer bezogen sowieso, aber auch in absoluten Zahlen im mittleren Alter sind wir, da ist das Schöne ja, dass wir die Herausforderungen der Jugend überstanden haben, aber eben noch keine altersbedingten Defizite. Das ist ein Alter, wo wir sehr, sehr gut im Straßenverkehr uns bewegen.
Aber wann beginnen eigentlich die Defizite? Kann man das beziffern? Wir reden hier immer von älteren Autofahrerinnen und Autofahrern. Was heißt das eigentlich?
Ja, also die motorischen Defizite sind natürlich meist jenseits der 60, die gesundheitlichen ebenfalls, mal abgesehen von Sehschwächen, die beginnen auch deutlich eher. Das Thema Kognition, also die Schwierigkeiten, verschiedene Sachverhalte schnell zu entscheiden, das beginnt, ohne dass wir das merken, schon mit 35. Die gute Nachricht das ist früh, aber die gute Nachricht ist, bei den meisten verläuft das so flach, diese Kurve, dass wir das erstmal gar nicht merken, weil wir ja auch geistig uns anstrengen müssen in unseren Berufen und so weiter. Und in dem Moment, Moment, wo man dann aber in Rente ist und sich keine andere Tätigkeit sucht, sei es eine ehrenamtliche oder seinen Beruf vielleicht noch auf kleiner Spur weiterfährt, wenn man nichts mehr tut, dann geht das relativ schnell bergab.
Also versuchen fit zu bleiben, auch für gutes Autofahren in diesem Fall. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer, 0800 2254 2254. Autofahren bis ins hohe Alter, wann sollte Schluss sein? Das ist unsere Frage heute Vormittag. Volker Lindner ruft uns an aus Eisenach. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, genau. Jetzt muss ich mal kurz, glaube ich, aufs Radio.
Ja, das wäre ganz gut, sonst hören wir uns doppelt.
Moment. Okay, also, ich habe so ein bisschen vielleicht widersprüchliche Anmerkungen. Also, ich selbst bin der Meinung, jeder kann natürlich freiwillig seinen Führerschein oder Fahrerlaubnis, im Osten sagt man eher Fahrerlaubnis, im Westen was der Führerschein, wie dem auch sei, abgeben, wann er natürlich freiwillig das möchte. Das hohe Alter, ich habe wenig reingehört eben, aber 35 Jahre fängt die Kurve an und die ganzen wissenschaftlichen Berechnungen, ja, logisch, wenn man älter ist, ist es alles langsamer und schwieriger. Aber ich möchte die Selbsteinschätzung, ich meine nicht die Überschätzung, die Selbsteinschätzung jedes Menschen irgendwie nicht zu kleinreden. Ich finde, und das wäre mein Wunsch, ich bin einer der Babyboomer und da kommen ja noch eine ganze Menge in den Verkehr, die jetzt auch so autoaffin sind und benzinaffin und die natürlich sagen, nee, die Mobilität gerade hier auf dem Land ist uns wichtig und bleibt mir wichtig. Ich möchte selbst entscheiden, wann ich meinen Führerschein zurückgebe oder wenn ich bis ins hohe Alter fahren kann, soll man mich mit Zwischenprüfungen und bitte in Ruhe lassen. Passiert ein Unfall, irgendetwas, was auch ein kleinster Unfall, der sollte dann auch nachgegangen werden und da sollte man irgendeinen Riegel reinschieben, dass man sagt, so, wir prüfen diese Person nochmal ab auf ihre Fahrtauglichkeit.
Und ich glaube, das passiert aus Siegfried Brockmann, ne? Oder? Dass die Polizei das anordnen kann, ärztliche Untersuchungen?
Ja, aber natürlich nicht einfach auf einen bloßen Verdacht. Also da muss es schon massive Hinweise geben. Ich nehme mal ein Beispiel. Also jemand hat einen Unfall und man hat das Gefühl, der weiß jetzt gar nicht, wo er ist oder wie es dazu gekommen ist. Das sind klare Anzeichen von Demenz. Dann allerdings würde die Polizei der Fahrerlaubnisbehörde eine Mitteilung machen. Aber natürlich jetzt nicht so ganz allgemein, oh, das ist aber irgendwie komisch oder so. Das würde eher nicht passieren, aber bei klaren Anzeichen ja. Und dann ist die Fahrerlaubnis ja immer noch nicht weg, sondern dann müsste man zur sogenannten MPU, also der Behörde, nachweisen, dass da also nichts dran ist.
Darf ich Ihnen das Beispiel meines Vaters sagen?
Unbedingt.
Der 2010 verstorben ist und der seinen Führerschein, wenn ich ihn nicht abgenommen hätte, mit ins Grab genommen hätte, in Anführungsstrichen. Er ist nämlich, er war schon altersdemenz, er hat 1943, das war ihm immer wichtig, bei der Wehrmacht noch seinen Führerschein gemacht. Und jeder, der ihm gesagt hat, der sollte doch jetzt mal besser die Fahrerlaubnis, den Führerschein abgeben, hat er gesagt, ich habe 1943, damals bei der Wehrmacht, den Führerschein gemacht, mir kann keiner erzählen, wenn ich aufhören soll. So ein bisschen steckt das auch in mir drin. Aber er hat tatsächlich Unfälle gemacht, wo er immer nicht eindeutig schuld war. Mit 85 ist ihm ist er auf eine Kreuzung gefahren, da kam ein Rettungswagen mit überhöhter Geschwindigkeit, da hatte der Rettungswagen eine Teilschuld. Mein Vater war 85 Jahre alt. Dann war er 86, auch einen kleinen Unfall. Ich habe die Polizei gesagt, wann wird den Mann der Führerschein abgenommen? Dann war er in einer Klinik, weil es ihm auch mental nicht gut ging. Ich habe die Ärzte gebeten, nimmt ihn doch bitte den Führerschein ab, der kann nicht fahren.
Es hat alles nicht funktioniert, offenbar. Ne?
Herr Lindner, darf ich da noch mal nachfragen?
Weil es er ist saß in seiner Garage, völlig dement, aber dehydriert und die Polizei musste kommen, der Rettungswagen, man rief mich an und sagte, Ihr Vater sitzt da völlig hilflos. Der Wagen hat einen schweren Unfallschaden vorne. Es konnte aber nicht festgestellt werden, wo dieser Unfall passiert ist. Der muss über einen Bordstein gefahren sein, irgendwas die Nacht vorher. Und selbst da sagten mir die Polizeibeamten, Herr Lindner, wir sind nicht im Dritten Reich, wir können erstmal Ihren Vater jetzt nicht irgendwie unterbringen und den Führerschein können wir Ihnen auch nicht wegnehmen. Wir können nicht nachweisen, wo hier was passiert ist. Es liegt keine Anzeige vor. Und es war eindeutig, der Mann war völlig, und so lange hat das gedauert und das finde ich unmöglich. Und dann habe ich ihn den Führerschein weggenommen, habe es auf die Polizei geschoben und dann ist er auch ein halbes Jahr später verstorben. Aber so lange hat man diesem Mann den Führerschein gelassen.
Herr Brockmann.
Also erstmal, das ist ja der klassische Fall, den ich eben geschildert habe. gehabt, da hat die Polizei falsch reagiert. Also die Anzeichen waren so eindeutig, dass die Meldung zur Fahrerlaubnisbehörde zwingend gewesen wäre. Punkt eins. Punkt zwei, dieser ganze Ablauf ist auch ein klassischer. Das, was ich eben gesagt habe, dass die Einsichtsfähigkeit gerade bei älteren Männern eher dünn ausgeprägt ist. Das Problem ist nur, dass ich Sie jetzt zurückfrage, wie Sie angesichts dieser Geschichte dann doch am Anfang eben gesagt haben, dass jeder selber entscheiden soll. Denn das scheint ja genau eben das Problem zu sein, mit dem wir uns herumschlagen.
Ich habe einleitend gesagt, es ist auch etwas schizophren, aber ich bin jemand, der Meinung, ich fahre jetzt auch in dem Alter, ich bin jetzt um die 60, sehr ruhig. Ich brauche das nicht mehr irgendwie. Ich fahre auch ein sehr altes, langsames Auto, ja. Ich brauche das nicht mehr. Und ich habe das ziemlich, ich habe auch eine sehr gute Reaktion. Ich habe jetzt mal einen Reaktionstest auf irgendeinen Verkehrstreffpunkt gemacht. Ich habe auch eine relativ gute Reaktion noch. Also man kann das ja schon noch testen lassen, so mit grüner, roter Ampel und Tester beim Verkehrswacht. Ja. Also ich möchte es trotzdem selber entscheiden können. Ich hoffe, die Vernunft geht mir nicht flöten. Ich habe auch kenne auch ältere.
Aber die Erfahrung mit ihrem Vater war
Die
Erfahrung mit ihrem Vater war eine andere. Ja, wollte ich gerade sagen. Die Erfahrung mit ihrem Vater war eine andere, ne?
Genau.
Aber Sie glauben trotzdem an eine gewisse Freiwilligkeit. Volker Lindner in Eisenach, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Gerne.
Viele Grüße, schönes Wochenende. Die Ansprache von Älteren, das ist natürlich eine der Kernfragen. Wie spricht man mit älteren Autofahrerinnen und Autofahrern? Wir haben es gerade gehört von Herrn Lindner aus Eisenach. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Mit seinem Vater, vielleicht weil er auch nicht mehr so gesprächswillig oder fähig war für solche Gespräche. Also, was macht man als Enkel, als Sohn, als Tochter?
Also aus eigener Erfahrung muss ich jetzt sagen, das ist ein ganz schwieriges Stück, weil gerade eben die Einsichtsfähigkeit fehlt und man dann genau das gesagt bekommt, ich fahre ja seit 60 Jahren Auto, was willst du mir jetzt erzählen und so weiter. Meistens ist das vermintes Gelände, das in der Familie nicht lösbar ist. Was wir wissen ist, dass Personen aus dem eigenen Freundeskreis einen großen Einfluss haben, wenn also die Senioren noch irgendwo aktiv sind, Kegeln, Skat oder was weiß ich, genau. Und die da mal mitfahren und sagen, also das war ja jetzt so schrecklich, dann merkt man sich das schon. Das ist was anderes als das eigene Kind oder Enkelkind. Oder es ist ein Profi, also beispielsweise ein Fahrlehrer, den man kennt oder so. Und wo man einfach nicht negieren kann, diese Aussagen. Das hilft dann schon. Aber in der Familie ist das ein sehr schweres Thema.
Weil Sie sagen, eigene Erfahrung. Mit Ihrer Mutter haben Sie auch diese Thematik durch. Und die hat ja einen Sohn, der sich wirklich bei dem Thema auskennt. Wie lief das?
Ja, also das ist das Erstaunliche, auch schon zwei Unfälle gegeben, wo auch nicht so ganz eindeutig war, ja, wer war da jetzt schuld und so weiter. Da hatte man alle Möglichkeiten, das auf den anderen zu schieben.
Ihre Mutter ist Mitte 80, ne?
87. Genau. Und der dritte Unfall war dann aber doch so, es war tatsächlich Sonnenlicht, sie ist geblendet worden, das verstehe ich auch, aber dann ist sie halt an der Leitplanke entlang geschlittert über bestimmt 100 Meter und das Auto auf der rechten Seite ziemlich zerstört. Und das ist ja nur zufällig gut gegangen. Wenn da jetzt ein Fußgänger gestanden hätte, dann wäre der ja vermutlich tot. Und insofern hat das jetzt auch als Ereignis durchaus gewirkt. Sie fährt jetzt nicht mehr Auto, aber die Ansprache durch mich, die hat bis dahin nicht gewirkt.
Es brauchte diese Erfahrung offenbar, diese eigene Erfahrung. Ist es oft so, hört man das, dass es tatsächlich so schlimm, wie es ist, man eine Unfallerfahrung braucht als Ältere, um es einzusehen?
Ja, und zwar eine eindeutige Unfallerfahrung, wo man auch keine Chance mehr hat, es auf irgendjemand anders oder auf die Umstände zu schieben. Und die gibt es ja meistens.
Oft ja, ich glaube, das sind die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer, dass ja immer die anderen schuld sind an Problemen. Das ist, glaube ich, altersunabhängig. Aber diesen Verständnisprozess, den braucht es da offenbar. Aber ja, offenbar, Sie sagen eher Gleichaltrige, Freunde, Freundinnen oder eben Experten, aber die andere Generation offenbar nicht. Von der lässt man sich da nichts sagen, ne?
Ja, wow. Also auch wieder natürlich ein überwiegend männliches Problem, muss man jetzt sagen. Da zieht sich eigentlich auch durch alle Altersgruppen. Und das liegt einfach daran natürlich, dass man Erfahrungen der Vergangenheit hochrechnet. Also wenn ich tatsächlich jetzt seit 40 Jahren durch irgendwelche glücklichen Umstände, es ist ja Gott sei Dank so, dass der Unfall eben nicht der Regelfall ist für den Einzelnen. Und wenn es dann alle Jahre gut gegangen ist, dann sagt man, aha, ich bin also 40 Jahre unfallfrei gefahren, also kann es ja kein Problem geben. Aber der Zusammenhang ist eben so erstmal nicht richtig, sondern ein purer Zufall.
Und wenn wir von Experten reden, dann reden wir auch von Heike Hilbig. Sie ist Fahrlehrerin im schönen Leinzell bei Schwäbisch Gmünd und jetzt mit uns verbunden. Schönen guten Morgen, Frau Hilbig.
Guten Morgen, Herr Balzer und Herr Bruckmann.
Ich Hallo. Grüße Sie herzlich. Sie sind Fahrlehrerin, die tatsächlich, wie soll man sagen, Kurse oder eben Fahrstunden anbietet für Ältere. Und ich weiß, dass einer Ihrer Kunden tatsächlich auf die 100 zugeht. Oder ist er schon 100?
Also er wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Ja.
Und er fährt noch, er fährt noch.
Er fährt noch, er fährt auch gut. Nein, nicht mit meiner Hilfe.
Mit Ihrer Unterstützung, so rum. Mit Ihrer,
genau, ja. Aber er ist vor 4 Jahren, hat er sich das erste Mal bei mir gemeldet. Da war er ja noch ein bisschen jünger, weil seine Kinder haben gesagt, Mensch, Vater, du kannst jetzt nicht mehr fahren, das geht nicht mehr. Die Nachbarn sagen das auch. Und dann hat er von sich aus gesagt, so, den zeige ich's. Und hat sich dann da bei mir damals gemeldet. Und dann hat er das jedes Jahr im Frühjahr gemacht und jetzt wird er 100.
Wie fährt er mit 99 oder fast 100?
Also der Mann ist ein Leben lang Auto gefahren, das muss man auch dazu sagen. Der war Streifenpolizist, der war also bei der Polizei und hat nie aufgehört, Auto zu fahren. Und zum einen sieht man es auch nicht an, dass er schon bald 100 ist. Er ist groß, er ist körperlich gesund und er hat eine Reaktion, er sieht manches vor mir noch, weil ich habe ja nicht der Spiegel in seinem Auto, der Innenspiegel.
Sie fahren mit seinem Auto mit, ne? Das ist nicht das Fahrschulauto. Genau. Sie können zur Not auch nicht eingreifen eigentlich, ne?
Nein, das ist ja auch das. Also bei diesen Fahrchecks macht es wirklich nur Sinn, im eigenen Fahrzeug zu fahren, weil wenn ich die Leute nochmal ein anderes Auto angewöhnen müsste, das wäre nicht so gut.
Herr Brockmann nickt gerade heftig übrigens. Herr Brockmann nickt gerade, genau die richtige Methode. So höre ich das, ne?
Also mein Blick geht natürlich schon, wenn ich wo einsteige, das sind ja teilweise Fremde, wenn ich das erste Mal mit denen fahre, dann gucke ich natürlich schon, oh, wo ist eine Handbremse, wo kann ich notfalls eingreifen, weil ich ja überhaupt nicht weiß, wie die fahren. Und das ist dann manchmal schon sehr spannend, die ersten Momente. Aber ich merke das wirklich dann in den ersten paar Minuten. Zum Beispiel, ich hatte neulich eine Frau, es war eine Geschäftsfrau, die hat dann auch gesagt, sie möchte mal diesen Check machen. Und ich habe sie abgeholt am Haus. Ich komme da immer hin, persönlich. Dann stelle ich mein Auto hin, dann steigt man um. Und es war dann, sie musste rückwärts ausparken und dann kamen plötzlich von allen Seiten Autos. Und da in den ersten Minuten, und das habe ich ihr auch gesagt, habe ich schon gemerkt, weil sie hat hinten rausgeschaut, sie hat vorne geschaut, sie hat gewartet. Da habe ich schon gemerkt, das passt. Also das war für mich dann schon der Moment, die hat es gut drauf.
Mhm. Worauf achten Sie da genau? Also Ein- und Ausparken ist das eine, dass man da einfach keinen Blechschaden hat. Und wo haben Sie noch einen besonderen Blick? Was merken Sie bei der Fahrweise von Älteren, worauf man besonders schauen sollte, vielleicht auch eben für Enkel, Töchter, Söhne, wenn sie mitfahren? Worauf sollte man gucken? Woran erkennt man, dass es da schon Defizite geben könnte?
Also man unterscheidet ja auch immer, die kommen ja, die wo freiwillig kommen, ja, oder die, wo dann wirklich die Angehörigen sagen, du guck mal nach dem. Und ich steige ja ein und dann stellt sich ja dieser Wohlfühlfaktor ein und ich versuche, die gewohnten Strecken auch mit denen zu fahren. Also nicht mal jetzt eine schwierige Prüfungsstrecke angeben, was jetzt ein Fahranfänger machen muss, sondern ich frage, wo fahren sie denn immer hin? Und dann fahren wir mal diese Richtung. Ja? Und dann versuche ich, die auch abzulenken während dieser Fahrt. Also ich verwickel sie in ein Gespräch, weil das ja vielleicht auch üblich ist, dann wenn welche mitfahren. Und dann wähle ich aber plötzlich auch mal eine andere Strecke, weil es kann ja auch mal sein, die haben eine Umleitung oder es ist irgendwas gesperrt. Und da sehe ich ja auch dann, wie sie an Strecken reagieren, wo sie nicht gut auskennen. Das mache ich dann absichtlich aber. Und da merkt man dann schon, wo die Defizite sind. Also wir haben es ja vorhin, haben Sie es ja gesagt, mit der Geschwindigkeit, komplexe Kreuzungen, da merke ich dann schon, wo geht denn der Blick hin an der Kreuzung? Geht der Blick im Kreis rein an so einem schwierigen Turbokreisel, wo mehrere Spuren sind? Oder guckt er nur auf den Vordermann, was der macht? Das ist ja auch nicht gut, ja, weil der kann ja auch plötzlich was tun, was man nicht damit rechnet. Und so erkenne ich das eigentlich relativ schnell.
Und dann die Gespräche, die Sie führen mit den Autofahrerinnen und Autofahrern, also wenn die Fahrt dann vorbei ist. Was sind das für Gespräche?
Also wenn wir fertig sind, also es gibt ja auch erstmal ein Vorgespräch, was mir persönlich sehr wichtig ist bei der Rückmeldefahrt. Da frage ich auch nach Erkrankungen und so weiter oder ob sie schon mal Unfälle hatten. Solche Sachen erfrage ich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das erste Mal mit jemandem fahre, wenn ich den noch nicht kenne. Und
Sie haben einige, mit denen Sie öfter fahren, ne? Die sich dann auch, Ihr fast 100-jähriger Klient zum Beispiel, der kommt regelmäßig, haben wir schon gehört.
Ne? Ja, die kommen dann ein Jahr später schon wieder. Mhm. Also das ist wirklich so, die kommen dann, die melden sich, ach, es ist mal wieder so weit und ich würde gerne.
Würden Sie auch empfehlen, dass man das regelmäßig macht, ne?
Ja, weil die kriegen ja dann so einen Rückmeldebogen von mir wo dann alles so ein bisschen, auch schriftlich ist ganz wichtig, das haben die auch gern, die kriegen ja auch diese Urkunde, auf die sie ganz, ganz stolz sind dann von mir, diese Urkunde. Und,
bestimmt eine schmucke Urkunde, oder?
Ja, das ist eine schöne
Urkunde. Wie so ein Preis.
Ein Senior drauf und hat einen Fahrfitness-Check gemacht. Ja? Mhm. Und ich mache dann auch immer gern noch Bildchen und das kriegen sie dann von mir als Erinnerung noch zugeschickt. Und so habe ich die auch schon fürs nächste Jahr. Was ja Sinn und Zweck ist, dass sie sich regelmäßig checken lassen. Mhm. Und was ich auch natürlich dann in den Fahrten, wenn ich merke, jetzt hat sich verändert das Fahren im Vergleich zum Vorjahr, dann versuche ich auch, diesen Führerschein auszuschleichen. Das heißt, ich frage, was wäre, wenn sie jetzt nicht mehr fahren können. Und das mache ich aber schon derzeit, wo sie noch gut sind. Weil dann weiß man schon, was könnten sie denn machen, wenn sie nicht mehr Auto fahren. Weil die wollen nicht ein Jahr mit dem Bus fahren, umsonst gratis in die Öffentlichen. Die wollen das Auto vor der Haustür haben. Die wollen einsteigen, wann immer sie wollen. Die wollen losfahren, wann immer sie wollen. Mhm. Und das ist das, die Mobilität, die will ich ja erhalten. Ich will ja nicht, dass sie den Führerschein abgeben.
Das kennen Sie ja bei Ihnen aus dem ländlichen Bereich, ne? Also Leinzell ist relativ klein, über Schwäbisch Gmünd. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es da mit dem öffentlichen Nahverkehr bestellt ist, aber also die Klientinnen und Klienten, die Sie da haben, die wollen wahrscheinlich so lange wie möglich mit Ihrem Automobil sein. Ne? Das ist Ihnen wichtig, oder?
Ja, und es wurde vorhin ja auch schon angesprochen, die Selbsteinschätzung, das ist das, was auch im Alter ein bisschen nachlässt. Man meint eigentlich, man ist gut, aber die Sinne lassen eben nach. Und wenn man jetzt mal auf diesen Plan von der EU mit einem Check, also ich wäre für einen Check auf jeden Fall, vom Alter her.
Einen verpflichtenden auch?
Einen verpflichten, wobei ich immer gesagt habe, wir führen eine Probezeit ein, wie bei den Jungfahrern, bei den Senioren, eine Probezeit von 5 Jahren und wenn nichts ist, dann geht es weiter, die Probezeit. Also das sind so meine Gedanken. Aber man sollte vielleicht auch die Ärzte mit ins Boot nehmen, weil ich höre immer so raus, also auf die Ärzte hören meine Senioren sehr. Also wenn der Arzt sagt, Mensch, ich soll mich prüfen lassen, auf den Arzt hören sie. Also der Arzt dürfte gern mit ins Boot genommen werden. Und der kann ja auch sagen, Mensch, deine Sinne sind eingeschränkt. Ja, die Sinne erhalten, das ist ja wichtig. Aber das erkennt man manchmal nicht. Schlecht hören, schlecht sehen. Und das wäre wichtig.
Gibt es Unterschiede, was Ihre Fahrschüler, sag ich mal, angeht.
Zwischen Schützlinge.
Schützlinge, genau, mir fehlte gerade das Wort. Zwischen Männern und Frauen?
Ja, wenn ich jetzt ein bisschen kurz überlege. Die Frauen fahren sehr schnell.
Die älteren Frauen fahren schneller als die älteren Männer?
Ja, okay. Schnell und zügig. Also das habe ich schon mehrfach erlebt.
Zu schnell auch zuweilen, oder?
Ja, ich hatte da auch schon, ich musste da auch eingreifen schon in dieser Fahrt. Die fuhr viel zu schnell in eine Kurve und die Freundin ist da mitgefahren, ihre Freundin, wo immer mit ihr zusammen ist. Und dann habe ich gesagt, fährt sie immer so schnell? Und dann sagt sie, ja, die fährt immer so schnell. Also Frauen fahren vermehrt schnell. Jetzt die Männer sind eher gemütlich und entspannt. Das habe ich schon festgestellt.
Das ist doch wirklich bemerkenswert, oder, Herr Brockmann? Also das kennt man ja im jugendlichen Alter eigentlich genau umgekehrt, ne?
Ja, Walzer, da kann man mal sehen, dass für uns beide als Männer noch Hoffnung besteht.
Da ist noch ein bisschen bei den sich ständig selbst überschätzenden Männern am Lenkrad, gibt es doch noch ein kleines bisschen Hoffnung, jedenfalls im Alter offensichtlich. Wie ist das eigentlich mit der Ansprache tatsächlich? Also auf Sie scheinen Sie ja weitestgehend zu hören, aber wenn man jetzt diese Möglichkeit nicht unbedingt hat, gleich irgendwie so eine Rückmeldefahrt, so nennt sich das ja, darüber können wir auch gleich nochmal reden mit Sivit Brockmann, für Ältere zu buchen. Was können Sie empfehlen, wenn man jetzt tatsächlich einfach mal bei seinen Großeltern oder bei seinen Eltern, die schon ein bisschen älter sind, dort ein bisschen was erreichen möchte, als Sohn, als Tochter, als Enkel?
Also ich habe jetzt gerade einen Fahrschüler, der hat das dann auch mitgekriegt, was ich alles so mache. Und er sagte, Mensch, meine Oma, die sollte das mal machen, meine Oma. Und dann hat er dann die Oma, hat es ihr erzählt und so weiter. Und die Oma, das brauche ich nicht. Jetzt hat er ihr einen Gutschein geschenkt. Die Idee ist ja ganz gut. Ja? Jetzt kriegt der Enkel, schenkt der Oma einen Gutschein und jetzt kommt sie zu mir. Und ich denke, je mehr das Wissen, viele wissen ja gar nicht, dass es sowas gibt, so eine Rückmeldefahrt. Und das sollte man vielleicht mehr publik machen, dass einfach die Leute dann schon sagen, Mensch, ich lasse mich jetzt mal checken, ich will es von jemand Neutrales haben, weil wenn die Familienangehörigen daneben sitzen, die können das vielleicht nicht so gut einschätzen, wie jetzt jemand, wo den Job schon jahrelang macht.
Also es braucht offenbar so eine unabhängige Instanz. Also Rückmeldefahrt ist, glaube ich, auch ein Lieblingswort für Sie, Sigrid Brockmann.
Ja, ich glaube, bin nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe es sogar erfunden.
So weit würden Sie sogar gehen.
Würde ich gehen, weil wir seit vielen Jahren jetzt auch eben forscherisch versuchen, dieses Konzept rund zu machen. Denn was Frau Hilbig sagt, sie macht ja alles ganz toll, aber es bleibt eben bei ihr dabei, dass das freiwillig ist. Und das bedeutet eben auch schon eine gewisse Selektion. Das heißt also, Leute, die von sich schon die ziemlich klare Ahnung haben, dass das schiefgehen würde, die kommen natürlich nicht. Genau. Auch nicht, wenn die Verwandten das möchten. Genau.
Dass das Führerschein zu verlieren eventuell.
Oder? Ja, das nicht unbedingt, aber man möchte es auch nicht nochmal hören, da macht man das nicht. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir brauchen es eigentlich als standardisiert. Es muss in Deutschland überall ähnlich ablaufen, soll unter vier Augen bleiben, aber die Fahrt selber soll verpflichtend sein, weil wir ja genau auch an die herankommen wollen, die freiwillig nicht kommen.
Mhm. Aber Herr Brockmann, ich habe mir aber auch schon überlegt, was wäre denn jetzt? Jetzt wird es verpflichtend. So, jetzt sehe ich, das ist nicht mehr gut. Was passiert dann?
Ja, also darüber haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Das erste ist mal, dass wir nicht von vornherein sagen, Leute, da müsst ihr jetzt Angst haben, wenn ihr da nicht gut seid, verliert ihr die Fahrerlaubnis. Und wir beide wissen ja auch, dass da ein sehr, sehr großer Graubereich ist. Und dieser Graubereich ist für mich auch entscheidend, gerade beim Erhalt der Mobilität. Wie Sie es auch gerade schon gesagt haben, also wenn man jetzt nur auf seiner bewährten Strecke fährt, da funktioniert vielleicht noch alles gut, weil ich die Kreuzung kenne, weil ich weiß, wer von links oder rechts kommen kann. Und sobald ich in fremdes Terrain komme oder in belebtere Innenstädte, da wird es kritisch. Und dann kann man das ja auch rückmelden. Und wenn die Senioren sich dann an diese Rückmeldung halten, dann führt das auch zu einer sehr langen Mobilität. Und dann gibt es, das gebe ich gerne zu, natürlich Grenzfälle, wo Sie jetzt daneben sitzen und sagen, ach du meine Güte, ja, wenn er, also da ist ja jeder Meter für ihn selber oder auch für andere wirklich richtig gefährlich. Das haben übrigens Ärzte auch, dieses Problem. Gerade im Januar haben wir auf dem Deutschen Verkehrsgerichtstag über diesen Zwiespalt zwischen ärztlicher Schweigepflicht und einer Meldeerfordernis.
Darüber wird ja auch diskutiert, tatsächlich ernsthaft in der Politik, ne?
Ja,
ob es eine Meldepflicht für Ärzte und Ärztinnen geben sollte, wenn sie feststellen, derjenige sollte nicht Auto fahren.
Ganz genau. Also im Moment ist es so, dass die ärztliche Schweigepflicht das höhere Gut ist, aber der Arzt kann natürlich im Einzelfall auch jetzt schon, das konnte er in der Vergangenheit auch schon, entscheiden, wenn es mit seinem Gewissen nun beim besten Willen nicht mehr vereinbar ist, kann er das der Fahrerlaubnis
geben. Es gibt ja andere Meldepflichten für bestimmte Krankheiten zum Beispiel.
Ja.
Es gibt ja solche Modelle.
Genau, und diese Grenzfälle wird es im gemeinsamen Fahren auch geben. Ich würde das nur nicht in der Kommunikation nach vorne schieben, weil wir dann einen Nervositätsfaktor da reinbekommen, der jetzt nicht zum Gelingen beiträgt.
Haben Sie eigentlich, Frau Hilbig, jemandem wirklich gesagt, als Sie beide ausgestiegen sind aus dem Auto, bitte steigen Sie nie wieder in ein Auto, jedenfalls nicht als Fahrer?
Ja, das ging dann auch so weit, dass man echt den Schlüssel versteckt hat in dem Auto. Und der Mann, das war ein Architekt, also wirklich immer agil und alles. Und der ist aufgefallen, weil er auch immer zu schnell gefahren ist. Und da kommt jetzt auch noch die Demenz ins Spiel. Wobei ich glaube, sagen zu können, Demenz und Autofahren muss man nicht unbedingt ausschließen. Also so eine beginnende Demenz.
Tatsächlich, das wundert mich jetzt gerade, das zu hören.
Ja, ich unterstütze Frau Hilbig.
Also ich hatte einen, der fuhr richtig gut. Also der fuhr richtig gut, aber der ist einmal in der Bank gewesen und hat dann danach sein Auto nicht mehr gefunden. Ja. Und da haben wir wirklich den Schlüssel versteckt und ich versuche dann immer, also Mensch, wenn Sie mein Papa wären, ich würde Sie nicht mehr ins Auto lassen. Oder ich sage zum Beispiel, jetzt stellen Sie sich vor, da passiert irgendwas. Die Familie wird ja nicht mehr froh, wenn da irgendwas passiert, was Gefährliches. Und da haben wir dann echt den Autoschlüssel versteckt.
Hat es funktioniert? Hat er ihn wiedergefunden?
Ja, aber ich glaube, das löst auch teilweise wirkliche einen Ehekrach aus unter Umständen. Also das ist nicht immer angenehm für die Frauen. Weil die Sturheit kommt auch noch, diese Altersstur. Kommt ja auch noch dazu. Ja.
Sie haben Demenz erwähnt. Welche Krankheiten sind denen noch aufgefallen? Also wenn Sie sozusagen, Sie sprechen dann ja auch mit Ihren Schützlingen, wo Sie sagen würden, das sind auch bestimmte Krankheiten, die besonders schwierig sind beim Autofahren?
Also Parkinson gehe ich mal davon aus, dass es auch mit ein Grund ist, weil zum Beispiel da hatte einer, der hat so gezittert, der hat dann, bis er die Hand am Lenkrad hatte und dann ging es gut. Ja, also die Hand war dann am Lenkrad und dann konnte er gut fahren. Also Parkinson hatte ich jetzt noch nicht so oft, aber das kann ich mir vorstellen, dass es auch nicht immer ganz einfach ist. Was ich noch erwähnen möchte, ganz kurz, was eigentlich auch diese, wenn jetzt einer eine Schwäche hat und sich nicht mehr drehen kann oder so, dass man wirklich dann auch sagt, Mensch, Sie können sich ja auch ein Auto kaufen mit Assistenzsystem, wo man dann die Rückfahrkamera hat und das alles. Und das ist so auch mein Plan, das baue ich auch noch ein bisschen mit ein, dass man das den Leuten mal zeigt, weil die haben eigentlich Geld, sich ein tolles Auto zu kaufen mit viel Assistenten. Dann wäre das eigentlich auch gut, die Sinne noch ein bisschen durch das zu unterstützen, durch einen Bremsassistent, durch einen Spurassistent. Das finde ich richtig gut.
Oder eine Geschwindigkeitsdrosselung, die man automatisch einbauen kann. Sowas ist auch möglich, oder Herr Brockmann? Kann man sowas?
Also keine, die man nicht als Fahrer wieder ausschalten könnte. Also das gibt's nicht.
Ja, das ist dann wahrscheinlich straßenverkehrstechnisch nicht zugelassen, vermutlich. Eike Helbig, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Und ich schätze mal, es ist Samstag, es ist Wochenende, Sie haben wieder viel zu tun. Als Fahrlehrerin?
Ja, ich bin jetzt wieder gleich im Fahrschulauto, aber wie gesagt, es vergeht keine Woche, dass ich nicht eine Rückmeldefahrt habe oder zwei. Und ich bleibe da auch dran, weil das mache ich jetzt fast 10 Jahre und ich versuche wirklich, wenn es auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und ich kann einen abhalten vom Autofahren, dann habe ich was Gutes getan.
Das ist schön. Also die heiße Empfehlung tatsächlich für ältere Autofahrerinnen und Autofahrer. Also entweder, wenn Sie in der Nähe von Schwäbisch Gmünd sind, einfach bei Eike Helbig vorbeischauen oder eben überall dort, wo das angeboten wird in Deutschland, die sogenannte Rückmeldefahrt. Also einfach nochmal checken, wie gut mein Auto fährt, auch im gehobenen Alter. Ich danke Ihnen sehr, wünsche schönes Wochenende und noch viel Erfolg auch mit Ihrer Tätigkeit und mit all dem, was Sie da bewirken können. Und wir bleiben einfach noch ein bisschen in der Gegend und sind verbunden mit Christina Gehlsdorf aus Stuttgart. Schönen guten Morgen, hören Sie uns.
Guten Morgen.
Ja.
Ich wollte auf dieses Thema Demenz nochmal eingehen. Mein Mann ist jetzt seit 3 Jahren zunehmend dement, aber er fährt noch Auto und ich bin in einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz. Und es ist bei allen Angehörigen ein Problem, wie dieses Thema Autofahren irgendwie vom Tisch kommt. Also von Schlüsselverstecken über das elektrische Garagentor geht plötzlich nicht mehr auf. Das Auto muss zur Reparatur und sie finden den Fehler nicht. Also es gibt alle möglichen Konstrukte, um einen Mensch mit Demenz, der dann eben uneinsichtig ist, vom Fahren abzuhalten. Und ich würde mir als Angehörige sehr wünschen, dass es da von Rechtsseite einfach andere Möglichkeiten gäbe.
Also verpflichtende Dinge.
Ja. Mhm. Also eben gerade Ärztinnen und Ärzte spielen für mich eine große Rolle. Als diese Diagnose eröffnet wurde, hat dann die Neurologin gesagt, ich bitte Sie dringend, nicht mehr Auto zu fahren, aber das
kam nicht mehr an, das kommt nicht an.
Egal.
Und auf Sie hört er auch nicht, Ihr Mann.
Nein, also er lacht mich aus. Und das ist halt, ja, das ist eine Möglichkeit, die ihm offen steht, ja.
Ich frage mal kurz Herrn Brockmann, in so einer Situation, ich glaube, das kennen sehr viele, so eine Situation, dass der Partner oder die Partnerin einfach nicht hört und es nicht, vielleicht auch nicht wahrhaben will. Wie geht man damit um?
Also das sind ja hier zwei Sachen, die sehr spannend sind. Das Thema Demenz ist eben gerade eins, wo wir in der Diskussion eben sagen, okay, also wie gehen wir jetzt damit um? Frau Helbig hat eben völlig zu Recht gesagt, gerade Demenz hat eben Anfangsstadien, wo man ohne weiteres noch Auto fahren kann. Wo ist da jetzt genau der Kipppunkt? Ja, das
ist eine sehr komplexe Krankheit.
Sehr komplex, genau, das kann man von außen gar nicht entscheiden. Da sind dann tatsächlich die Ärztinnen und Ärzte gefordert und das sind dann tatsächlich aus meiner Sicht auch Bereiche, wenn jetzt die behandelnde Ärztin sagt, also wenn das schon so eine starke Empfehlung ist, nehme ich mal an, das ist auch schon eine fortgeschrittene Demenz, dann muss es eigentlich eine Meldung an die Fahrerlaubnisbehörde geben, so leid mir das dann tut, weil
Wer sollte das tun?
Die Ärztin, weil es aus dem eigenen Umfeld sind Fahrerlaubnisbehörden.
Aber auch das wäre freiwillig.
Die Ärztin muss das nicht tun, weil sie eben immer im Zwiespalt ist, auch mit der ärztlichen Schweigepflicht. Mhm. Und das hohe Gut wollen wir ja auch erhalten. Wir wollen ja nicht alle Angst haben, wenn wir zum Arzt gehen, dass der dann sofort irgendeine Meldung macht. Also diesen Zwiespalt muss es geben, das kriegen wir nicht besser hin. Aber wenn es solche Fälle sind, dann erwarte ich eigentlich auch die Meldung an die Fahrerlaubnisbehörde. Die ist auch zulässig, die ist nicht verboten, weil die eigene Familie kann es eben, das haben wir ja vorhin schon diskutiert, nicht wirklich gut.
Und die Meldung kann erfolgen, auch ohne den Patienten zu informieren? Oder muss er vorher gefragt werden?
Nein, muss er nicht. Mhm. Also er ist ja schon bereits informiert worden über die Haltung der Ärztin. Er weiß ja schon, dass
die Ärztin könnte jetzt aktiv werden, ohne sagen, jemanden weiter zu konsultieren, auch im Umkreis, Familienangehörige. Also
Okay. Für die Ärztin ist das eben, es ist ein Zwiespalt. Also man muss sich selber
Tun das Ärzte?
In seltenen Fällen, weil sie auch verklagt werden können, natürlich.
Da geht's nämlich los,
Wegen Verstoßes gegen die ärztliche Schweigepflicht. Okay. Man muss also mit sich im Reinen sein, sage ich mal, als Arzt und klar sagen, ich kann es mit meinem Gewissen nicht mehr verantworten.
Tun das immer mehr Ärzte?
Selten. Leider selten. Und da bin ich auch wirklich am Punkt, wo ich sage, ich kann das, also es gibt keine Lösung dafür, weil es gibt auch keinen Test, mit dem man das mal so einfach nach links oder nach rechts entscheiden könnte.
Da noch mal was
unbedingt,
Zwischensagen, Also vor 3 Jahren war das noch keine fortgeschrittene Demenz und trotzdem hat sie diesen Wunsch ausgesprochen, was ich ganz gut verstehen kann, weil Sie haben ja eigentlich schon alles gesagt. Also die Aufmerksamkeit lässt nach, Reaktionsvermögen, also er ist über 80. Und ich habe mich gefragt als Angehörige, wie geht es mir, wenn er einen Personenschaden verursacht? Und das hat mich am Anfang also schier verrückt gemacht. Das ist einfach furchtbar zu wissen, mein Mann fährt mit dem Auto und es könnte sein, ein Kind rennt auf die Straße und er schafft es nicht rechtzeitig zu bremsen. Und also ich finde bei der ganzen Diskussion, ich selber, also ich kann Auto fahren, aber ich fahre eigentlich alles, was geht mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Zug und so weiter, aus ökologischen Gründen. Und ich finde, die ganze Diskussion ist eine Pro-Autofahr-Diskussion. Also dieses hohe Gut, selber Auto fahren zu dürfen und zu können, das wäre meine Stellschraube. Also ich hoffe, dass...
Das scheint auch zu dieser Generation vielleicht zu hören, zu gehören, nochmal ganz besonders. Aber ist es auch so eine Erfahrung, die Sie machen, Frau Kelsdorf?
Unbedingt.
Ja.
Also ich hoffe, dass vielleicht meine Enkel mal das gar nicht mehr so
schneller aufs Auto
einen
verzichten.
Führerschein zu haben und selber Auto fahren zu können. Also ich verstehe das im ländlichen Raum, das ist ein ganz großes Problem. Da weiß ich jetzt auch keine Lösung. Also das sind natürlich gesellschaftspolitische Fragen. Also wie kann der ländliche Raum besser angebunden werden und so weiter. Aber ich wohne in Stuttgart und
da geht's also eigentlich auch ohne Auto.
So viele Verkehrsmöglichkeiten direkt vor der Nase und er läuft gut. Und ja, also diese Stellschraube, dass es von Gesetzes wegen andere Möglichkeiten gäbe, Menschen mit Demenz rechtzeitig einen Führerschein zu entziehen. Ich glaube, wenn die Ärztin gesagt hätte, Herr Karl, haben Sie Ihren Führerschein dabei, dann händigen Sie mir den bitte aus. Das wäre schon krass, aber er hätte das gemacht.
Weil die Ärztin eine Autoritätsperson ist.
Weil die eine Autoritätsperson ist. Und so muss ich jetzt damit leben, dass was passieren muss, was eben in dieser Selbsthilfegruppe auch erwähnt wurde. Das ist für alle Angehörigen, vor allem eben für die Frauen und Männer, die ihre Angehörigen begleiten, ist das echt ein ganz hoher Druck. Man lebt mit der Angst, dass da was Schlimmes passiert.
Christina Gelsdorf von Stuttgart, ich danke Ihnen sehr für Ihre Schilderungen.
Ja, gerne.
Vielen Dank.
Ja, für Sie noch einen schönen Tag.
Ihnen auch und ein schönes Wochenende. Mobilitätsalternativen. Das ist natürlich eine große Frage. Also es gibt ja, glaube ich, auch schon bestimmte Kommunen, die sowas anbieten, wenn man seinen Führerschein freiwillig abgibt. Als Älterer 1 Jahr kostenlos mit dem ÖPNV, vielleicht auch 2 Jahre. Reicht das schon als kleiner Anreiz oder müssen die Älteren da komplett umdenken? Was kann man ihnen bieten, dass man sagt, lass dein Auto stehen?
Also die alle Versuche, die ich kenne, haben nicht zum Erfolg geführt. Wir haben ganz, ganz geringe Teilnahmequoten, weil es letztlich nicht um das Geld geht. Also wer sein Fahrzeug tatsächlich abschafft, hat ja in dem Moment wahnsinnig viele Freiheiten gewonnen. Man darf ja nicht unterschätzen, gerade ältere Männer haben meist nicht ganz kleine Autos. Wenn ich die abschaffe, die Versicherung, die Steuer, die einmal im Jahr muss es zur Inspektion, da habe ich schon gleich 2000 Euro gespart. Also da brauche ich jetzt kein gratis ÖPNV Ticket, das ist quasi en passant locker drin. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht eben einerseits darum, wie wir es gerade schon gehört haben, das Auto vor der Tür ist eben was völlig anderes als eine Haltestelle irgendwo in 2 Kilometer Entfernung vielleicht. Gerade auf dem Land ist das ja so, da ist die Haltestelle nicht vor der Haustür. Und auf der anderen Seite ist es eben gerade auch bei alten Männern ein Thema des Selbstwertgefühls. Die ganze Nachkriegsgeneration ist ja aufgewachsen mit dem Auto als Wohlstands- und Statussymbol. Man kann sich erinnern, wie man das erste Auto gekauft hat, wie man dann in die Mittelklasse aufgestiegen ist und so weiter. Das ist einfach ganz wichtig fürs Selbstwertgefühl. Und deswegen sage ich...
Ich glaube, das gilt in Teilen, glaube ich, auch für beide Teile Deutschlands, ne? Also unterschiedlich natürlich, klar, es gab jetzt nicht das...
da ist man nicht aufgestiegen, ja, genau. Sondern man war froh, wenn einer da war. Dann,
richtig, also genau. Im Osten musste man ja sehr lange auf ein Auto warten, aber wenn es mal da war, war es natürlich auch als ein absolut sehr wichtiges Objekt.
Also ja. es gilt für beide Teile, wenn auch mit eben graduell natürlich, unterschiedlich, das ist so. Und deswegen sage ich auch immer, also von mir aus kann man da niederschwellig rangehen, lass das Ding dann, wenn es hilft, vor der Tür stehen, ja. Wenn er sie oder sie nicht mehr Auto fährt, reicht das schon aus und dann muss man nicht zwingend jetzt die erste Diskussion darüber führen, das Auto zu verkaufen.
Aber müsste man es nicht attraktiver machen, tatsächlich diese Alternativangebote und sagen, es ist einfach wirklich ein sehr attraktives Angebot, den Führerschein zurückzugeben, denn es folgt dies und jenes, es folgt jahrelange kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, es folgt vielleicht ein Taxigutschein, es folgt jenes, es folgt drittes, ja. Dass man das einfach attraktiver macht, dass man einfach das Angebot schafft.
Ja, Sie können sich ja mal fragen, wenn Sie jetzt, ich weiß nicht, ob Sie Autofahrer sind, aber jeder Autofahrer, also jetzt, was wir statistisch sehen.
Führerschein habe ich, ja.
Ja, was wir statistisch sehen, ist also selbst das 29-Euro-Ticket oder das 365-Euro-Ticket.
Jetzt in, 49 kommt
ja,
jetzt
in Wien. Das wurde zwar sehr gut angenommen, man kauft das dann, aber der Autoverkehr ist null zurückgegangen. Also man steckt sich das sozusagen mal einfach zusätzlich ins Portemonnaie, weil man sagt, das ist nicht so teuer. Das heißt, auch bei den mittleren Jahrgängen gibt es kein wirklich attraktives Angebot, was Autofahrer, die das gerne sind, vom Autofahren abhalten. Und deswegen glaube ich auch nicht daran, dass das bei Senioren besser funktioniert. Der ÖPNV gerade auf dem Land kommt nicht an diese Stelle, wo ich sage, das ist auf irgendeine Art und Weise dasselbe wie das Auto vor der Haustür.
Also das Thema bleibt uns weiter erhalten, gerade auch im ländlichen Raum. Autofahren bis ins hohe Alter, viele wollen es, viele müssen es vielleicht auch, weil es oft keine großen Alternativen gibt. Einige müssen vielleicht auch davon überzeugt werden, dass sie das Auto stehen lassen sollten. All das beschäftigte uns heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Autofahren bis ins hohe Alter. Wann sollte Schluss sein? Sollte es das geben, was die EU-Kommission ja jetzt zumindest vorschlägt, dass Autofahrer über 70 ja zumindest schon mal ihren Führerschein alle 5 Jahre verlängern müssen, wo sie schon mal zu einer Behörde müssen, wo sie sich schon mal vielleicht darüber Gedanken machen müssen, wie es weitergeht. Dann die Debatte darüber, ob es da Fahrtauglichkeitstests geben sollte. Das ist zumindest in der Debatte, in der Diskussion. Das soll dann in den Mitgliedstaaten dann einzeln jeweils unterschiedlich gehandhabt werden. Wir kennen das schon aus Ländern wie Spanien zum Beispiel, wo der Führerschein nur alle 10 Jahre sozusagen verlängert wird, ab 65 alle 5 Jahre. Da gibt es Sehhöhe- und Reaktionstests. Oder Großbritannien ab 70 müssen alle Autofahrerinnen und Autofahrer alle 3 Jahre zum Check. In der Schweiz ist es ähnlich. Ab 75 müssen dort alle Autofahrerinnen und Autofahrer oder Führerscheinbesitzer alle 2 Jahre zum Check. Also es gibt da schon auch Modelle international. Sagen Sie uns, wie Sie das sehen. Rufen Sie uns an 0800-2254-2254, 0800-2254-2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Autofahren bis ins hohe Alter. Wann sollte Schluss sein? Haben Sie selbst Ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht als älterer Autofahrer oder Autofahrerin? Haben Sie schon ans Aufhören gedacht? Was hat Sie dazu gebracht, aufzuhören? Oder wie ist es mit Ihren Eltern oder Großeltern? Erzählen Sie uns davon. 0800 2254 2254. Die EU-Kommission hat ja vor kurzem etwas vorgeschlagen, nämlich dass die Autofahrer über 70 ihren Führerschein alle 5 Jahre verlängern müssen, mit auch entsprechenden Fahrtauglichkeitstests, zumindest erst einmal als Idee. Das würden dann die Mitgliedstaaten einzeln nochmal für sich regeln können. Aber zumindest ist dieser Vorschlag in der Welt und wird sicherlich nicht der letzte sein, auch in der internationalen Politik, vielleicht auch auf EU-Ebene, da einiges regeln zu wollen. Denn klar, wir werden alle älter, die Babyboomer-Generation ist dann auch schon bald in Rente und will und muss vielleicht auch gerade im ländlichen Raum weiter Autofahren. Also das beschäftigt uns, Autofahren bis ins hohe Alter. Wann sollte Schluss sein? Sollte es verpflichtende Tests geben, Tauglichkeitstest? Sollte der Führerschein dann auch, wenn eben diese Tests nicht bestanden werden, eingezogen werden können? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Welche Alternativen gibt es eigentlich, wenn man sein Auto stehen lassen möchte? Gerade auf dem Land haben wir jetzt schon mehrfach gehört, dass das alles gar nicht so einfach ist, auch wenn man es stehen lassen möchte, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Und aus der Nähe von Rostock ruft uns Silke Schilling an. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also ich wollte genau dazu noch mal eine Anmerkung geben. Also hier leben ja viele alte Leute auf dem Land. Ich lebe in Mecklenburg auf dem Land und wir alle sind hier auf das Auto angewiesen und sicher fahren viele alte Leute und mancher, der es vielleicht nicht mehr sollte, aber wir haben keine andere Möglichkeit. Also es ist gar nicht weit von Rostock weg und es gibt hier keinen Nahverkehr. Es gibt einen Schulbus und einen Bus, den man 24 Stunden vorher anmelden muss, der am Nachmittag dann mal fährt. Und wir haben Entfernungen von 10 bis 40 Kilometern, um einzukaufen, zur Post zu kommen, zur Apotheke, zum Arzt. Wir werden ja immer mehr ältere Leute, gerade jetzt in dieser Zeit. Und wer soll die ganzen alten Leute verpflegen, verarzten, versorgen, wenn die nicht mehr Auto fahren dürfen?
Also die Alternativen sind offenbar relativ gering, gerade auf dem Land. Gibt es da vielleicht andere Projekte als nur den öffentlichen Nahverkehr? Manchmal gibt es ja sowas wie Bürgerbusse oder dass man sich zusammentut mit den Nachbarn und dann gemeinsam Auto fährt?
Nein, es gibt hier nichts. Es gibt hier nichts. Es gibt hier und da mal so eine Mitfahrerbank, aber ich habe dort noch nie jemanden sitzen sehen.
Da setzt man sich drauf und wartet, dass man mitgenommen wird, oder?
Ja, theoretisch ist das die Idee, aber ja.
Gut, also das scheint noch nicht so richtig zu funktionieren.
Nee, ja. das funktioniert hier alles nicht und es gibt hier auch keine Alternative und auch niemanden, der sich darum kümmert. Es gibt übrigens auch keine Radwege, dass man auch mal aufs Fahrrad umsteigen könnte, was der eine oder andere tun könnte vielleicht noch. Also
oder aufs E-Bike, gerade für Ältere.
Ja, auch aufs E-Bike, aber dann die Straßen, selbst die kleinen Straßen sind belegt mit LKWs, also es ist wirklich schwierig, also wenn sie uns hier die Führerscheine wegnehmen in den nächsten Jahren, dann hat der Staat oder die Gesellschaft ein neues Problem.
wie löst man das? Ja, das nehmen wir auf, das nehmen wir auf. Silke Schilling, vielen Dank für den Anruf, viele Grüße ins schöne Mecklenburg. Und ja. Also schön ist es ja auf jeden Fall, auch wenn es vielleicht Probleme gibt mit dem öffentlichen Nahverkehr, zumindest im ländlichen Raum und offenbar auch nicht genug Alternativen zum Auto. Ich habe das schon das Wort E-Bike kurz erwähnt. Das ist ja natürlich gerade bei Älteren sehr beliebt. Welche Unfallgefahren gehen davon eigentlich aus, wenn man älter ist?
Ja, beim E-Bike haben wir erstmal natürlich die gleichen Probleme, die man theoretisch irgendwann auch beim Autofahren hat. Das heißt, in komplexen Situationen macht man Fehler. Wir haben auch eine nicht unproblematische Unfallquote auf dem E-Bike. Das sind sehr viele Stürze. Und jetzt kommt eben das Problem, was wir vorhin im anderen Zusammenhang auch schon hatten. Ältere Menschen stürzen halt anders. Das heißt, sie verletzen sich bei dem gleichen Unfall in der Regel schwerer als ein jüngerer Mensch. Gleichwohl ist es aber natürlich auch so, dass da positive Effekte drin sind, denn man bewegt sich ja auch, also der Kreislauf wird angeregt an der frischen Luft und das hat natürlich auch gesundheitlich positive Aspekte. Aber spätestens dann, wenn die Situation so ist, wie wir es gerade gehört haben, dass also die da überhaupt keine Radweginfrastruktur da ist, dass ich mir mit LKW eine schmale Straße teilen muss, da muss ich jetzt dann auch als Unfallforscher sagen, kann ich wirklich nicht mehr empfehlen und da muss man halt gucken, dass auch der Radwegebau natürlich auf dem Land schneller vorangeht. Das ist ja vielfach versprochen worden.
Apropos Zweiräder, Motorrad, das ist ja auch etwas, also ich weiß nicht, das ist zumindest mein subjektiver Eindruck, überwiegend auch was für Menschen, die dann so zumindest jenseits der 50 sind, die vielleicht auch für sowas dann noch mehr Zeit haben, sich auch ein schweres, vielleicht auch ein etwas teureres Motorrad zu kaufen und dann fahren und dann vielleicht auch lange fahren wollen. Uns schreibt Simon Krukewitt per Mail, übrigens, Sie können uns gerne schreiben, gespräch@deutschlandfunkkultur.de, sollte man eine Altersbeschränkung für Motorradfahrer einführen? Sigurd Brockmann.
Also zunächst mal ist es so, wenn wir über Maßnahmen beschließen sollten, die, dann geht es immer um Kraftfahrzeuge. Ja, das schließt also Motorräder dann zwingend mit ein. Also die Gefährdungslage ist natürlich erstmal nicht ganz dieselbe. Mit dem Auto kann ich letztlich viel mehr Unheil anrichten als mit dem Motorrad, aber ungefährlich ist es eben auch nicht. Aber wir würden nicht über Autoführerscheine reden, sondern wir reden über das Führen eines Kraftfahrzeugs und dazu würde ja ein Motorrad dann auch gehören.
Das ist aber ein anderer Führerschein, ne?
Das ist eine andere Führerscheinklasse, aber es ist eben auch ein Kraftfahrzeug. Und was da heute auch als Motorrad auf der Straße ist, hätte man sich vor 30, 40 Jahren auch noch nicht träumen lassen. 150 PS mit 250 Kilogramm Lebensgewicht, das ist natürlich absolut irre.
Das heißt, viel zu schnell für viel zu leichte Motorräder? Oder wie?
Ja, vor allen Dingen ja mit einer gigantischen Beschleunigung. Mhm. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wo die Defizite im Alter liegen. Und wenn ich da natürlich von nicht nur von 3 Sekunden von 0 auf 100, sondern in 7 Sekunden von 0 auf 200 bin, und ich das auch mache, dann wird es natürlich echt kritisch.
Gehen wir mal die Leiter der Motorisierung weiter nach oben, deutlich nach oben. Uns schreibt Marco Gergele per E-Mail, und zwar was das Gefahrenpotenzial heutiger Autos angeht. Er zum Beispiel erwähnt SUVs. Er schreibt hier, ein SUV mit 2500 Kilo und über 100 kW Motorenleistung hat nichts mehr mit einem Ford Focus von 1985 zu tun. Und dann erwähnt er auch, zum Führen eines LKW muss man in jedem Alter ja auch die Fahrtauglichkeit regelmäßig nachweisen. Das ist, glaube ich, alle 5 Jahre, ne? Bei LKWs. Und ich vermute mal, er will darauf hinaus, dass so ein SUV auch schon fast LKW-Charakter haben kann. Also welche Rolle spielt das?
Also erstmal, das SUV-Thema ist ja auch gesellschaftlich komplex. Da kann man eine eigene Sendung zu machen.
Die werden immer mehr, der Anteil der SUVs wird immer mehr.
Genau, aber da natürlich auch mit einer Riesenvariation. Also es gibt, wenn ich jetzt mal, nehmen wir mal, also ein BMW, da ist zwischen dem 1er und dem 5er oder 7er SUV auch nochmal ein Riesenunterschied. Ja. Aber klar, die sind groß und schwer und das hat Vorteile für den, der drin sitzt. Für alle anderen ist das weniger schön im Konfliktfall. Leider ist das aber auch eine Entwicklung, die uns ohnehin im Moment, was das Gewicht betrifft, und das Gewicht ist leider auch eine entscheidende Größe, mitentscheidende Größe beim Unfall, durch die batterieelektrischen Fahrzeuge, die werden alle immer schwerer. Also 2 Tonnen zu erreichen für einen reinen Stromer ist überhaupt kein Problem in der Mittelklasse und das wird ja noch weiter zunehmen. Also das Problem haben wir zweifellos. Und jetzt komme ich nochmal auf den LKW. Ja, da ist es so, alle 5 Jahre gibt es dort einen Check, der aber bei Weitem auch nicht all die Dinge umfasst, gerade im kognitiven Bereich, über die wir hier schon gesprochen haben. Also das ist auch nur ein Ausschnitt, der natürlich sich daraus hergeleitet hat, dass man mit einem solchen LKW ein ganz besonderes Gefahrenpotenzial hat. Aber wir reden ja gerade eben auch darüber, ob man nicht auch in anderen Bereichen Dinge einführen sollte. Ich sage ja auch nicht, dass man das nicht tun sollte.
Er ergänzt übrigens Marco Gergele auch in seiner Mail, davon abgesehen fehlt auch vielen mittelalten Autofahrern die Kenntnis von wichtigen Teilen der StVO, gerade was das Zusammenspiel mit unmotorisierten Verkehrsteilnehmern angeht, also vermutlich meint er damit Fußgänger und Fahrradfahrer. Zwischenprüfungen wären also auch dort sinnvoll. Jetzt lösen wir uns mal einen Moment von unserem Kernthema, nämlich dem Autofahren im hohen Alter. Sollte es generell eigentlich immer mal wieder Zwischenprüfungen geben? Wie kommt das eigentlich? Ich meine, das fragen sich viele, dass man vielleicht mit 17, 18, 19 einen Führerschein macht und im Grunde genommen sich nirgendwo bis zum Ende seines Lebens nochmal melden muss.
Also ich glaube, dass das eine Scheindiskussion ist, weil natürlich, ich bin ja auch nicht mehr so ganz fit, jung meine ich jetzt, fit schon.
Sie sind Mitte 60, wenn ich das sage.
Ja, genau. Ja. Ich bin auch schon 64, genau. Und natürlich kenne ich nicht jede neue Wendung der StVO, obwohl das mein Beruf ist. Ja, und andere vielleicht auch nicht. Aber wenn wir mal so in uns gehen und fragen uns, wird das entscheidend dafür sein, ob ich ein sicherer oder unsicherer Autofahrer bin, ob jetzt da mit 3,5 oder oder 3,75 Tonnen irgendwo eine Fahne hinten dran hängen muss oder nicht, dann werden wir doch sagen, den Kern der StVO, den haben wir nach einem mittellangen Fahrerleben sehr wohl erfasst und deswegen glaube ich...
Zumindest theoretisch.
Ne, genau. Und wenn man wenn das nicht reicht, dann wird es auch nichts helfen, wenn ich nochmal eine Prüfung mache, dann wird man auch späterhin vielleicht keinen Schulterblick machen, denn da weiß theoretisch jeder, man muss den machen, aber man macht es halt nicht immer.
Die Fahrpraxis, das ist das Entscheidende, ne?
So ist es.
Max Jakob ruft uns an aus Berlin und soweit ich weiß, auch aus dem Auto. Ja, da höre ich es schon. Das typische Autogeräusch. Schönen guten Morgen, hören Sie uns?
Ja, schönen guten Morgen, Max Jakob hier aus Berlin. Ich bin aber gerade auf der Autobahn.
Auf der Autobahn, auf der Stadtautobahn in Berlin?
Ja, in Richtung Süden, genau.
Ja, wir sind ganz Ohr.
Ja, also ich wollte eigentlich nur sagen, also es dreht sich jetzt viel eben um die älteren Autofahrer und wie das ihnen geht, psychisch, und wie sie vielleicht auch mit dem öffentlichen Verkehr weiter gut versorgt werden können. Aber mir ist auch wichtig, dass man die anderen sieht. Also wenn sie eben tatsächlich einen Unfall haben, und wir haben ja vorhin die Statistik gehört, dass das eben ab 75 Jahren deutlich ansteigt, das Risiko, und das ist halt einfach wissenschaftlich nachgewiesen, dann verletzen die ja auch andere. Und es gibt ja den schönen Satz, die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo sie die Freiheit der anderen einschränkt. Und das ist ja dann da einfach der Fall. Also wir müssen auch mal über die nachdenken, eben dadurch gefährdet werden, dass wir eben anderen diese Freiheit geben, da eben weiter Auto fahren zu können, obwohl sie es eigentlich nicht können, obwohl sie dazu nicht tauglich sind.
Also verpflichtende Tests, ab wann?
Also ich wäre dafür, wie es auch die EU-Kommission vorschlägt und wie es anscheinend auch wissenschaftlich belegt ist, dass wir es ab 75 Jahren machen.
Die schlägt 70 vor, die EU-Kommission schlägt 70 vor, sie wären ab 25, ja, das ist, das,
also
das ist die Zahl.
Ich habe schon verstanden, dass diese Studie irgendwie belegt hat, dass ab 75 Jahren dieses...
Aber die EU-Kommission schlägt tatsächlich das Alter 70 vor, aber das ist sicherlich auch Verhandlungssache dann. Aber Sie wären für 75.
Also, ja, ob es jetzt 70 oder 75 ist, das ist mir jetzt nicht so wichtig, aber mir wäre es wichtig, dass es verpflichtend ist und dass eben, wenn der Test nicht bestanden wird, dass dann auch der Führerschein weg ist.
Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
Ich bin 31, also
okay.
Ich habe noch ein Stück tatsächlich, aber ich muss ja trotzdem damit leben, wenn jetzt hier auf der Autobahn irgendwie ein 85-Jähriger mit Parkinson oder so hier reinfährt, dann bin ich ja trotzdem davon betroffen.
Wären Sie denn auch mal so für Zwischentests, also auch für mittelalte Autofahrer? Wir haben es ja gerade gehört von Marco Gergele, der uns hier geschrieben hat, wäre vielleicht auch mal nicht schlecht?
Das wäre vielleicht nicht schlecht tatsächlich, ja, also ich war letztens tatsächlich überrascht, ich musste von der Arbeit wegen zu einer Arbeitsuntersuchung. Und da ging es auch um Fahrtauglichkeit. Ich habe gedacht, ja, okay, ich fahre in Ordnung. Aber dann haben wir einen Sehtest gemacht. Da hat sie auch gemeint, sie sind tatsächlich an der Grenze. Also sie müssen vielleicht über eine Brille nachdenken. Und ich war überrascht. Also ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ja, also vielleicht wäre es sinnvoll. Ja.
Könnte man ja machen. Ist ja nicht verboten, dass man es einfach mal macht und dann selber checkt und dann entsprechend die Brille anpasst oder was auch immer.
Genau.
Ich wünsche eine gute Fahrt noch.
Ja,
eine sichere und eine gute und eine entspannte Fahrt.
Dankeschön.
Richtung Süden. Dankeschön.
Jo.
Max Jakob im Auto, 31 Jahre alt. Und beim Sehen, das ist vielleicht eine der Dinge, die vielleicht, glaube ich, auch schon relativ früh anfangen. Und da sollte man genauer hingucken, hätte ich was gesagt. Aber einfach da noch tatsächlich mehr Tests machen mit sich selbst auch, einfach um einfach auch sicherer zu sein, ne?
Also der Sehtest, das ist eine der Wunder, die sich mir selber stellen. Dann da trifft hundertprozentig zu, mit 18 macht man den einmal und danach nie wieder. Mhm. Und das verwundert mich kolossal. Und das ist auch gar kein Thema des hohen Alters, weil also die Sehschwäche lässt eben auch im mittleren Alter oft nach oder man hat irgendeine Augenkrankheit. Und das ist ein sehr schleichender Prozess, von dem man oftmals erst gar nichts mitkriegt. Also warum jetzt der Sehtest zumindest nicht in allen Altersgruppen in relativ kurzen Zeiträumen getestet wird. Wir haben ja zurzeit eine Verlängerungsdauer des Führerscheins von 15 Jahren.
Für alle neueren Führerscheine.
Ja,
ne?
Für alle, genau.
Ab 2013.
Und daran hätte man es auch knüpfen können, hat man aber nicht gemacht. Und das erschließt sich mir tatsächlich überhaupt nicht.
Aus Rheinland-Pfalz ruft an Annette Tiergarten. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wo genau im schönen Rheinland-Pfalz, wenn ich das...
Aus Bad Kreuznach.
Aus Bad Kreuznach. Wunderbar. Wir sind ganz Ohr.
Ja, Also ich habe angerufen, weil ich wundere mich tatsächlich. Also ich habe mit 18 auch meinen Führerschein gemacht und wegen einer Augenerkrankung sehe ich auf dem einen Auge nur 10%. Das wird nicht schlechter, nicht besser, das ist immer so gewesen. Nichtsdestotrotz musste ich also eben alle 5 Jahre sozusagen mich nachuntersuchen lassen und das war auch verpflichtend und das wurde mir auch direkt gesagt, als ich den Führerschein gekriegt habe und wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre der Führerschein weg gewesen. Und ich frage mich, warum das nicht bei allen Erkrankungen so gemacht wird, wenn jemand beispielsweise Epilepsie hat oder eben, wie vorhin auch die Dame gesagt hat, eben wenn man an Demenz erkrankt, dann könnte man doch eigentlich einführen und das wäre für alle sinnvoll, sowohl für Fahrerinnen oder Fahrer als auch eben für andere Verkehrsteilnehmer, dass dann eben regelmäßig untersucht werden muss, ob jemand noch fahrtauglich ist. Also ich fände das eigentlich ganz normal. Also ich würde es gar nicht unbedingt am Alter festmachen, weil es gibt wirklich Leute, die sind mit 80 noch so fit. Warum sollen die sich dann der Prüfung unterziehen müssen? Aber wenn, also zum Arzt geht man ja so oder so, wenn es einem nicht so gut geht. Und dann könnte sozusagen verfügt werden, okay, bei der und der Erkrankung sind dann eben entsprechende Untersuchungen fällig. Ansonsten ist der Führerschein weg. Wäre eigentlich, fände ich, für alle sinnvoll. Zumal, also eben, wenn man das so generalisiert, ab 70 oder 75, diese Untersuchungen kosten ja auch immer Geld. Wer bezahlt das denn dann? Ja, ist das dann, können sich das dann nur die Leute leisten, die entsprechend Rente haben? Oder wie soll das dann finanziert werden?
Wie ist das eigentlich finanziell, Sivit Brockmann? Also ich meine, Sie vertreten ja auch die Versicherer, das tun Sie ja auch. Die müssten doch daran interessiert sein, oder diese Tests zum Beispiel zu bezahlen.
Also ich vertrete die Versicherer als Unfallforscher und der Verband der Versicherer kann zu dem Thema tatsächlich nicht Stellung nehmen. Da bitte ich um Verständnis, weil das sind kartellrechtliche Fragen. Also wenn ich jetzt hier irgendwas sagen würde, das hätte sofort rechtliche Implikationen. Und deswegen kann ich bei bestem Willen über diese Frage nicht diskutieren. Es ist aber so, dass mal ganz grundsätzlich gesprochen, an ganz viele Dinge im Straßenverkehr schaffe ich mir das Auto an oder ein anderes, das Assistenzsystem oder ein anderes, mehr oder weniger PS. Immer natürlich die an die Versicherungswirtschaft dann der Anspruch gestellt wird, da könnt ihr mir doch mal ein bisschen was dabei tun, wenn ich das tue oder das lasse. Wenn man da jetzt eine Durchschnittsprämie von 250 Euro drauflegt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß der Spielraum da insgesamt ist.
Weil das ist natürlich auch eine Frage, welche Rolle die Versicherer dabei spielen. Die sind ja auch daran interessiert, dass eben weniger Unfälle passieren. Viele Grüße nach Bad Kreuznach. Vielen Dank. Mit dem Tiergarten.
Achso, aber jetzt haben Sie trotzdem noch nicht drüber gesprochen.
Das haben wir schon.
An die Krankheit.
Wenn ja, das haben wir schon jetzt im Laufe der Sendung immer wieder aufgegriffen, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob Sie jetzt von 9 Uhr mit dabei waren. Das haben wir immer wieder auch diskutiert, tatsächlich, inwieweit es da, zumindest bei Verdacht, so habe ich Sie verstanden, ne? Oder bei Krankheitsbildern, es immer wieder Untersuchungen geben muss, Pflichtuntersuchungen geben muss. Und Sie fragen sich, warum das nicht verpflichtend gemacht wird. Wir können sie kurz nochmal aufgreifen, Herr Brockmann. Es bleibt in der Luft. Das ist nicht zum ersten Mal, dass jetzt jemand das hier vorschlägt heute Vormittag.
Das Problem, der Teufel steckt immer im Detail. Ja, weil gerade, wie es jetzt Frau Tiergarten auch sagt, wenn das an den Verlust der Fahrerlaubnis geknüpft ist, müssen die Kriterien auch eindeutig sein. Beim Sehen geht das noch vergleichsweise einfach. Ja, da haben wir relativ klare Leitlinien, wann das noch geht, wann das nicht mehr geht und mit welcher Erkrankung. Schon bei Epilepsie wird das sehr, sehr viel schwieriger, weil man kann solche Krankheiten, das gilt auch für Diabetes und andere, sehr gut einstellen, medikamentös. Und das führt eben nicht zwingend zum Verlust der Fahrtauglichkeit.
Zumindest theoretisch, wenn derjenige auch die Medikamente nimmt.
Ganz genau. Ja. Aber da sitzen wir dann wieder nicht mit am Tisch.
Da gab es ja auch schon schlimmste Unfälle von Menschen, die die Medikamente nicht genommen haben.
Aber es ist halt theoretisch möglich und führt nicht a priori dazu, dass man nicht mehr Auto fahren darf.
Aber es bleibt in der Luft. Es ist eine Forderung, glaube ich, die weit verbreitet ist, ne? Dass man da ärztliche Untersuchungen gerade bei Verdacht oder eben bei klaren Diagnosen immer wieder machen muss. Frau Tiergarten, leider können wir das jetzt heute Vormittag nicht lösen.
Danke.
Aber wir haben es mitgenommen und wir, glaube ich, haben es auch nochmal öffentlich gemacht. Dankeschön für den Anruf. Viele Grüße.
Danke, tschüss.
Tschüss nach Bad Kreuznach. Und zum Thema Versicherer schreibt uns auch Katrin Hagenbach, dass sie schreibt, hier aus meiner Erfahrung gibt es eine Diskriminierung älterer, da Kfz-Versicherer keine Senioren versichern möchten bzw. bestehende Verträge kündigen. Welche Rolle spielt das?
Also was sicher zu, also im Einzelfall weiß ich das natürlich nicht, was, ob da Verträge gekündigt werden oder nicht. Es gibt einen sogenannten Kontrahierungszwang. Das heißt also, die Haftpflichtversicherung ist in Deutschland ja verpflichtend und das führt umgekehrt dazu, dass der Versicherer auch eine abschließen muss. Soweit zum Grundsatz. Jetzt nochmal um das Thema Prämien. Da gibt es ja auch immer wieder den Vorwurf, diskriminierenderweise würde man im Alter also höhere Prämien haben als jüngere Fahrer. Und da muss man sagen, das Alter ist ein sogenanntes Tarifmerkmal. Andere Tarifmerkmale sind auch weitgehend bekannt, zum Beispiel der Schadenfreiheitsrabatt oder die Typklasse oder die, also welches Auto fahre ich, oder die Regionalklasse, wo wohne ich. Das sind alles Dinge, die in die Prämie eingehen. Und ja, das Alter, das ist jetzt nicht, das denkt sich keiner aus, sondern das wird sozusagen am tatsächlichen Schadenbedarf ermittelt. Und der geht im Alter natürlich genau wie unsere Statistiken jetzt in der Unfallforschung, geht das nach oben und insofern wird dieses Tarifmerkmal teurer, aber Senioren haben meist Autos, die eher zu dieser Altersgruppe passen, sie wohnen vielleicht eher auf dem Land und sie haben einen günstigen Schadenfreiheitsrabatt. Deswegen heißt das eine, also die Prämie für das Alter geht hoch, nicht zwingend, dass Senioren mehr bezahlen, weil sie halt einen sehr viel günstigeren Schadenfreiheitsrabatt haben als jüngere Fahrer.
Das sagt Siegfried Bockmann, er ist Leiter der Unfallforschung der Versicherer, er muss es wissen. Und wir beschäftigen uns heute Vormittag mit der Frage Autofahren bis ins hohe Alter. Wann sollte Schluss sein? Die EU-Kommission möchte ja, dass Führerscheine innerhalb der Europäischen Union ab 70 nur noch 5 Jahre gültig sein sollen und dann auch mit entsprechenden Tests, je nachdem verpflichtend oder freiwillig, das ist dann den Mitgliedstaaten überlassen, verbunden werden. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Autofahren bis ins hohe Alter, das ist unser Thema. Ja, diskutieren Sie das vielleicht auch mit Freunden, mit der Familie, wenn es um Ältere geht, um die Großmutter, den Großpapa oder die Eltern. Reden Sie auf die ein und sagen, bitte lass das Auto stehen. Oder versuchen Sie sie vielleicht sogar zu Tests zu bewegen oder zu den sogenannten Rückmeldefahrten. Also, dass man nochmal in einen TÜV oder zum ADAC, da kann man es glaube ich auch machen, ne, Siegfried Bockmann, oder eben auch bei diversen Fahrschulen dort noch einmal, einfach nochmal ein paar Stunden sich nimmt und dort prüft, ob man noch tatsächlich sicher Auto fahren kann. Ist das etwas, was Sie zu Hause diskutieren, mit Ihren Eltern, mit Ihren Großeltern diskutieren? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Und aus Hamburg ruft an Christine Dannenberg. Moin nach Hamburg.
Ja, moin.
Wie ist bei Ihnen mit dem Autofahren im Alter?
Ach, ich habe selber gar keinen Führerschein, aber ich denke an eine Freundin, die ist jetzt 86 und fährt noch sehr gut Auto, also ist auch sozusagen, wenn man so will, unter der Aufsicht ihrer Kinder, also die achten da auch drauf und ihr einer Sohn, der ist Fahrschullehrer, also die können das schon ganz gut beurteilen, aber was ein Aspekt ist, also da gibt es ja ganz viele Aspekte, aber ein Aspekt, also diese Prüfung, da könnte es ja auch sein, dass man dann während der Prüfung aufgeregt ist und dadurch Fehler macht und dann vielleicht sozusagen eine falsche Einschätzung, falsch eingeschätzt wird. Also im Alltag, wenn man nicht geprüft wird, fährt man vielleicht ganz souverän, aber wenn man dann geprüft wird, ist man vielleicht eben aus Aufregung.
Eine richtige Prüfung gibt es ja noch gar nicht in dem Sinne.
Ja, aber,
ne?
falls das so sein sollte, wäre das vielleicht auch ein...
Fühlen Sie sich sicher mit Ihrer Freundin im Auto?
Ja, da fühle ich mich schon.
Wie fährt sie denn?
Sie fährt relativ, also sie hält sich schon an die Geschwindigkeitsbegrenzung, weil ihre Kinder sagen immer, wenn du den Führerschein verlierst aus irgendeinem blöden Grund, dann kriegst du ihn nicht wieder. Und das möchte sie natürlich nicht.
Aber sie
also ich finde, dass sie, ich fühle mich da sicher neben ihr, wenn wir zusammenfahren.
Aber in Hamburg selbst hätte sie Alternativen, ne, in der Stadt?
Sie hätte schon Alternativen, aber wie vorhin ja auch öfter gesagt wurde und wie ich das eben auch kenne von anderen Freunden, wenn man das Auto so vor der Tür stehen hat und sagt, ich kann einsteigen und fahren, wann ich will, das ist natürlich ein sehr großes Freiheitsgefühl und Selbstbestimmungs, Aspekt.
Ja, Also ich komme nochmal darauf zurück, 86, und Sie sagen, sie fährt noch gut. Und Das ist ja genau das Thema, was ich vorhin auch gesagt habe, die ab 75, das ist ein statistischer Wert.
Ja.
Und das heißt eben durchaus, es kann 65-Jährige können schlecht fahren und 85-Jährige können tatsächlich noch gut fahren. Wenn es anders wäre, könnten wir ja uns das ganz leicht machen, das Thema. Ja. Dann können wir sagen, mit 80 weg und fertig ist. Aber das ist eben nicht so. Und ich gebe Ihnen auch ganz und gar recht, und das haben Sie vielleicht auch im Verlauf der Sendung schon herausgehört, ich bin gegen so einen Kurzzeitspot, 45 Minuten, und wenn ich da einsteige, weiß ich, nach 45 Minuten habe ich vielleicht die Fahrerlaubnis nicht mehr. Das wird sogar massenhaft diese Nervosität erzeugen, die auch zu völlig falschen Ergebnissen führt, und deswegen bin ich gegen dieses Vorgehen.
Ah ja, sehr gut. Das fand ich nur noch mal wichtig, diesen Aspekt, wie soll ich sagen, zu benennen.
Ja. Viele Grüße nach Hamburg und vielen Dank. Viele Grüße natürlich auch an Ihre 86-jährige Freundin.
Das mache ich.
Und noch möglichst unfallfreie Fahrt. Lange und sicher.
Dankeschön.
Und wir bleiben einfach noch im Norden der Republik und gehen nach Bremen zu Axel Rehse. Schönen guten Morgen.
Ja, moin. Gruß in die Runde. Ja, ich bin jetzt kurz vor der Rente. Ich habe dieses Jahr nicht mehr lange und ich wohne ja in Bremen und ich habe das Auto eigentlich nur aus Bequemlichkeit und ich habe es jetzt abgeschafft. Weil wenn ich Rente bin, habe ich genügend Zeit und ich habe auch das Umfeld, wo ich einkaufen kann und so weiter und so fort. Man muss sich natürlich ein bisschen umstellen mit der ganzen Planung, wenn man irgendwo hin will. Die spontane zum Beispiel an die Nordsee, das ist natürlich dann nicht mehr so. Ne?
Aber dann leihen Sie sich eins, wenn Sie mal eins brauchen, ne?
Ja, ich habe 7 Jahre in Osnabrück gelebt, da habe ich überhaupt kein Auto gebraucht, weil ich in der Stadt gewohnt habe. Also ich kenne das. Und wenn ich dann mein Auto brauche, ja, entweder von der Verwandtschaft, wenn sie so mutig sind, mir eins zu geben, oder ich leihe mir eins.
Warum mutig?
Ja, man ist immer verschiedener Meinung über meinen Fahrstil, aber ich finde ihn gut.
Wie ist denn Ihr Fahrstil?
Eigentlich ganz ruhig. Kommt drauf an, wie aufgeregt ich bin oder über was ich mich denn aufrege.
Okay, man sollte sich, glaube ich, nicht unbedingt mit dem Lenkrad aufregen. Das ist ja eigentlich kontraproduktiv.
Bloß,
ne?
Da brauchen Sie bloß durch die Stadt zu fahren und links und rechts zu gucken. Da sehen Sie, wie viele Leute sich aufregen.
Aber Sie tun das ja nicht mehr in Bremen und haben gute Alternativen dort mit dem öffentlichen Nahverkehr.
Ja,
aber
ich habe die Möglichkeit.
Ja, dabei, ne? Aber haben es eher aus praktischen Gründen dann letztlich abgeschafft? Ja, also, und jetzt nicht aus Altersgründen oder Ähnlichem?
Nö, also ich habe da so keine, ich fahre ja auch noch Motorrad, ne? Also ich habe da nicht so die Probleme mit, aber ich habe es zum Beispiel bei meinem Onkel gesehen, der ist dement geworden und trotzdem noch gefahren. Mhm. Also meine Tante ist immer 1000 Tode gestorben. Wenn er den Weg fahren musste, den er kannte, war das überhaupt kein Problem. Aber irgendwann hat er auch sein Auto nicht mehr auf dem Parkplatz wiedergefunden. Da war es dann ganz vorbei. Ja, mein Vater ist alt geworden, richtig alt geworden und das war einfach Altersstarrsinn. Da haben wir nur drauf gewartet, dass er irgendwann mal ein umfährt, ohne es aber passiert ist. Ne?
Also er hat sich nichts sagen lassen?
Nee, das war auch ein Thema, was man nicht ansprechen brauchte.
Ja, das ist ein Thema, was wir heute Vormittag auch schon öfter mal diskutiert haben und zum Beispiel darüber gesprochen haben, dass es eben auch zum Beispiel da Fahrschulen gibt, zum Beispiel den TÜV oder den ADAC, die eben auch da nochmal Kurse anbieten für Ältere und nochmal so freiwillige Checks auch machen. Sowas gibt es ja auch immer.
Ja, ist wahrscheinlich auch ein bisschen Mentalitätssache, ob die Leute überhaupt darauf eingehen. Ne?
Ob sie überhaupt bereit dafür sind, ja.
Ja.
Vielen Dank für den Anruf und viele Grüße nach Bremen. Axel Rehse.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Schönes Wochenende.
Ebenso. Und da wir schon da oben sind, bleiben wir einfach noch ein bisschen da oben, in Hamburg nämlich, bei Friedrich Schuchardt. Schönen guten Morgen. Moin.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Sie sind 83, haben mir meine Kollegen verraten.
Ich bin 83 und das Thema hat sich bei mir vor 15 Jahren erledigt, als ich merkte, ich brauche das Auto überhaupt nicht mehr. Und ich hatte es immer verliehen an Nichten und die noch studierten und alles Mögliche machen mussten und die kein Auto hatten. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche es ja gar nicht mehr. Und dann war ich so froh, als ich das dann erledigt habe, als dann so ein Autohändler mit der Karre verschwand. Und das war für mich wie eine Erleichterung. Und bis heute habe ich das Auto nicht vermisst. Und muss dazu sagen, ich bin mein Leben lang leidenschaftlicher Radfahrer und auch heute noch. Und das kann ich eben auch richtig gut noch. Also ich habe keine Gewicht.
Und Sie fahren Rad ohne Elektromotor? Richtig
ohne,
klasse,
ich fahre noch ganz
also richtig fit.
Also ich kann wirklich eine Woche lang Fahrrad fahren mit 60, 70 Kilometer pro Tag.
Wow.
Toll. Das ist überhaupt kein Ding.
Und den Führerschein haben Sie aber noch.
Ich wollte nur sagen, für mich ist es, wenn ich morgens auf mein Fahrrad fahre, ich fahre jeden Tag Rad. Ja. Ich muss jetzt ja tun, weil sonst müsste ich ja hinlaufen oder müsste mit Bus und U-Bahn fahren. Aber für mich ist das, weil viele sagen ja, mit Freiheit verbinden die immer Autofahren. Das habe ich ja nie gehabt, dieses Gefühl. Aber wenn ich auf mein Fahrrad steige und hier ins Nienerfer Hege fahre oder sonst wohin an die Elbe, dann habe ich das Gefühl, ich bin frei.
Wie ist das mit ihren Freundinnen und Freunden aus
Ja, da habe ich ein Riesenproblem gerade mit einem ganz engen Freund. Der kann das ja überhaupt nicht, kann sich mit dem Gedanken überhaupt nicht befassen. Der hat sich nochmal so ein Riesen-SUV gekauft für 100.000 Euro. Völlig verrückt. War zwar ganz stolz, dass es immerhin ein Hybridauto ist, also ein Teilelektro, völliger Schwachsinn, finde ich. Und er ist wirklich ziemlich krank und kann eigentlich überhaupt nicht mehr Auto.
Ja. Herr Brockmann schüttelt gerade den Kopf, kann ich ihm verraten.
Herr Schurath, jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, dass die Freunde aus dem engen Bekanntenkreis schon einen gewissen Einfluss haben, anders als Kinder und Enkelkinder. Jetzt würde mich schon auch interessieren, ob Sie es mal energisch versucht haben.
Ja, ich habe es schon so leicht, aber er ist so stur da und das bringt gar nichts. Und ich habe einen anderen Freund, da haben dann die Kinder wenigstens das geschafft. Schafft ihren Vater dazu überzeugen, dass das nicht mehr geht. Aber insgesamt, das ist eben so ein Männlichkeitsproblem und das habe ich halt nicht. Ich muss dazu noch sagen, als ich mein Auto damals abgeschafft habe und so weiter und was ganz stolz meiner Tochter erzählt habe, die lebt in England, und dann sagt sie, na Papa, das ist ja toll, du tust gerade so, als wärst du den ganzen Tag Auto gefahren. Das stimmt ja alles gar nicht, du bist ja nie so gerne Auto gefahren.
Aber den Führerschein haben Sie noch?
Den
also
ich
zur Not nie, können Sie ihn aktivieren.
Ich habe mir gerade jemand gesagt, der gilt ja gar nicht mehr. Also dann brauche ich ihn ja auch nicht mehr.
Der gilt nicht doch. Das kann. Ich glaube, Herr Brockmann, das kann nicht sein, oder?
Der normale Führerschein fürs Auto, der läuft dadurch nicht ab, dass er in der Schublade liegt.
Ich habe ihn mit 18 gemacht.
Also ja, der gilt noch. Also Sie haben wahrscheinlich noch den grauen Lappen dann.
Ja, den Lappen habe ich, genau.
Ja, den müssen Sie, das ist jetzt ein anderer Punkt, der ist
mit
jetzt 18, irgendwann...
Reden wir von, oh Gott, meine Mathematik versagt gerade, aber ich glaube, wir reden von den späten 40er Jahren? Nein.
Ich fahre nicht mehr Auto.
Nein, wann Sie Ihren Führerschein gemacht haben, denke ich gerade darüber nach. Ja.
Ich habe den 58, habe ich den gemacht.
50er Jahre, ja, okay.
Also der muss natürlich umgetauscht werden, das stimmt. Also der graue Lappen läuft jetzt irgendwann aus.
Ich werde mich, das habe ich, jedem sage ich das auch. Wenn mich heute einer fragt, kannst du mich mal da und da hinfahren? Ich sage, nein, das mache ich nicht mehr. Ich habe ja gar keine Fahrpraxis. Geht doch gar nicht, nein.
Wären Sie denn dafür, das verpflichtend einzuführen, dass man Checks macht und dann dass der Führerschein auch zur Not mal abgenommen werden kann?
Also ich finde, das ist so schwierig. Also wie gesagt, in England läuft das ja alle 2 Jahre, ab 70. Das finde ich schon ganz in Ordnung, dass die Leute da... Aber in England funktioniert das offenbar. Aber in England ist das auch nicht so ein Männlichkeitsproblem. Da hat das Auto ja längst... Da wird zwar auch wie wahnsinnig Auto gefahren... Aber das ist nicht so ein Statussymbol, das Ding wie hier bei uns in Deutschland. Das ist so ein, ich weiß auch nicht, warum das hier so ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja in England ist das Autofahren, das Auto mitfahren allein, ist ja schon fast ein Vergnügen gegen Deutschland, weil da die Raserei ja nicht so ist wie hier.
Naja, wir haben in Deutschland, glaube ich, eine ganz spezielle Autokultur, um es mal so auszudrücken.
Wir haben ja auch so einen ganz merkwürdige Verkehrsminister. Also wenn ich die Namen der Verkehrsminister nur aufzählen würde, wird mir schon ganz schlecht.
Friedrich Schurath in Hamburg. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Wünsche in Berlin scheint die Sonne, in Hamburg vielleicht auch ein schönes...
Direkt, aber ich werde jetzt gleich mit dem Fahrrad fahren.
Das dachte ich mir, dass Sie wahrscheinlich bei Wind und Wetter, egal ob Sonne scheint oder nicht, mit dem Fahrrad...
Schön, dass ich Sie endlich mal am Telefon... Sie machen ja immer tolle Sendungen. Und wie Sie sich für alles immer informieren, finde ich sagenhaft.
Es gibt ja auch eine tolle Redaktion im Hintergrund, muss ich dazu sagen. Also ohne die wäre ich aufgeschmissen.
Aber Sie sind halt der Sprecher und... Aber Sie können das richtig gut, ja.
Vielen Dank, vielen Dank. Das freut mich sehr zu hören. Viele Grüße nach Hamburg und schönes Wochenende auf dem Fahrrad. Autofahren bis ins hohe Alter. Wann sollte Schluss sein? Das ist unser Thema heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur mit Siegfried Brockmann, dem Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Und aus Münster ruft an Gudrun Bühl. Schönen guten Morgen oder guten Tag hier nach Biorhythmus. Weiß gar nicht, wie es ist bei Ihnen, Frau Bühl. Ob Sie schon seit 7 wach sind oder seit 6.
Ja, seit 7 Jahren, aber
das ist früh für einen Samstag.
Ja, Bei mir dreht sich um die Frage der Kinder und Betroffenen. Ich bin selber 60 Jahre alt, 61, und habe bis vor wenigen Jahren wir haben als Kinder mit unserem Vater gestritten über das, ob er noch fahren darf oder nicht. Er wohnt auf dem Lande, das heißt, das Autofahren ist für ihn sehr wichtig.
Wie alt ist er?
Er ist jetzt 94 und hat im Alter von 93 dann das Fahren aufgegeben, weil wir insistierten. Und das ist die Situation eben gewesen damals, ich bin jetzt sehr erleichtert, die Situation der Eltern, der Kinder und der Kinder, die eigentlich doch für das die Gesundheit der Eltern auch bangen und sich sorgen. Und ich fand damals, dass wir eigentlich überhaupt keine Unterstützung von Seiten der Reglementierungen, ob es Gesetze sind oder auch die Polizei oder die Ärzte bekommen haben. Das heißt, wir versuchten mit allen guten Gründen, meinen Vater zu überzeugen. Er blieb natürlich lange Zeit sehr stur, obwohl wir sahen, dass das Fahren doch sehr nachgelassen hat.
Wie haben Sie ihn überzeugt?
Durch ständiges immer wieder ihm in den Ohren liegen. Ja, das muss
aber
man sagen.
Wie genau? Erzählen Sie mal von so einem Gespräch.
Naja, also wir sprachen ganz konkret von der Möglichkeit, dass eben nicht nur er Schaden nehmen könnte, sondern dass er vor allem, was für mich unerträglich war, eventuell in eine Familie, junge Kinder fahren könnte beim Abbiegen, beim Kurvennehmen und so weiter. Und wie tragisch das doch für ihn in dem hohen Alter, in dem er ist, wäre, noch so sein Alter auch dann zu belasten und für uns natürlich, für unsere und für unsere Kinder eigentlich dauerhaft. Also auf diese Generationsverantwortung hinweisend. Und ich glaube, weil wir unisono da sehr stark auf ihn einwirkten, hat es dann irgendwann gewirkt. Aber ich war in der, wir alle waren in der Situation eigentlich sehr frustriert, sehr unzufrieden, weil ich fühlte mich alleine gelassen. Also in der Situation würde ich gerne den Kindern, die in dieser Situation jetzt auch sind, in irgendeiner Form Unterstützung eines obligatorischen, eines ja abgestimmten Alter eben sozusagen auch wirklich obligatorischen Fahrtests gerne mir wünschen. Und da habe ich nichts gefunden dazu. Deswegen auch meine Frage, ist da irgendwas in der Mache, gibt es das oder ist das gar nicht machbar?
Ja, also das ist ja das Problem, was wir eigentlich jetzt schon in dieser ganzen Sendung versuchen, ein bisschen besser einzugrenzen. Das hat uns ja auch sehr lange beschäftigt. Mir ist klar, dass in den Familien das Problem unmittelbar aufschlägt und eben besonders groß ist. Das Problem ist allerdings, dass wir ja nicht von Einzelfällen reden, wo schon klar ist, also da müsste mal was getestet werden, sondern das würde ja hinauslaufen auch auf ein Screening, dass man sagt, jeder ab dem Alter von X, sagen wir mal 75, muss das und das machen. Mhm. Und jetzt haben wir das Problem, also wie ausführlich können wir uns da miteinander befassen? Das Instrument der MPU, also medizinisch-psychologische Untersuchung, habe ich schon genannt, wenn es entsprechende Ausfallerscheinungen gibt. Das kostet aber ein paar hundert Euro, da beschäftigt man sich einen halben Tag miteinander und dann habe ich auch ein sinnvolles, zutreffendes Ergebnis. Wenn ich das nur 45 Minuten mache und mehr geht ja nicht, weil ich ja gar keinen Anlass hatte. Da kann ich nicht ein paar hundert Euro drauflegen. Mini-Rentner würde dann den Führerschein schon alleine abgeben müssen, weil er das Geld nicht hat. Dann habe ich vielleicht 100 Euro wie bei der TÜV-Prüfung. Das halte ich noch so gerade für machbar. Aber dann haben wir 45 Minuten Zeit miteinander. Und die führen wiederum dazu, dass ich zu viele Fehlurteile hätte. Und jetzt, ich muss es leider mal kurz juristisch auch sagen, wir bewegen uns im Artikel 3 Grundgesetz, das ist der freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und wenn mir da die Fahrerlaubnis abgenommen würde, nach 45 Minuten würde ich beim Verfassungsgericht klagen und wahrscheinlich Recht bekommen, weil die Instrumente einfach nicht gut genug sind. Und deswegen werbe ich immer für meine Lösung. Die Rückmeldefahrt, die obligatorisch ist, wo von einem Profi gesagt wird, wie war es, kann ich mich darauf einstellen, muss ich vielleicht nicht ganz das Fahren aufgeben, weil es ja auch Zwischenstufen gibt in meinem heimischen Umfeld und so weiter. Das muss aber obligatorisch sein und da wehrt sich die Politik mit Händen und Füßen, ich habe es vorhin auch schon gesagt, bis hin zur Behauptung, dass es überhaupt kein Problem gäbe.
Aber die wehrt sich die Politik.
Aber vielleicht geht es auch um Ansprechpartner, um so etwas wie eine gesellschaftliche Atmosphäre, um Hilfe, um Beratung offensichtlich, Siegfried Brockmann. Ne? Also ich meine, wir tun das jetzt hier mit unserer Sendung und versuchen da Möglichkeiten zu diskutieren. Aber Frau Bühl in Münster hat sich da offenbar gar nicht aufgehoben gefühlt, ne, mit ihrem Problem.
Ja, dann also wir haben ja eben schon gesagt, es hilft manchmal einen Gleichaltrigen, falls es den noch gibt, der da mit dem Auto fährt, zur Rate zu ziehen, den Arzt. Also es gibt diese Ansprechpersonen schon, aber wenn man da wirklich hart davon überzeugt ist, dass man ein guter Autofahrer ist, dann nützt das alles eben gar nichts.
Mhm, 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 ja.
Aber da hat es zumindest funktioniert, irgendwann bei Ihrem Vater.
Ja.
Ein heftiges Einreden. Gudrun Bühl in Münster, dankeschön.
Gerne.
Und viele Grüße. Und aus Ostfildern ruft uns an Herbert Gnandt. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, zum Thema. Ich wollte dann für Sie sagen, hochinteressant, aber mir dreht sich einfach mal um die logische Frage. Ganz toll, wenn ich den Führerschein abgeben würde, ich bin 73, oder einfach den Führerschein behalten würde und trotzdem nicht fahren. Die Frage, ich komme mit dem Omnibus zum Einkaufen, ich komme mit der U-Bahn zum Einkaufen, ich wohne also in der Nähe von der Großstadt oder von einer kleinen Stadt, also das wäre kein Problem. Das Problem beginnt dann, wenn ich wieder heim muss und weiß nicht, wie ich meine Ware heimtransportieren kann. Ich kann die Butter heimbringen, ich kann alles, was leicht ist, in der Tasche mit heimbringen, aber ich habe auch Getränke, Waschpulver, alles, was schwer ist. Und dann ist die Frage, wie komme ich mit dieser Ware heim? Das wäre schon mal eine Überlegung.
Herr Brockmann, was kann man da
so raten? Also zwei Antworten. Das erste ist, man unterschätzt immer so ein bisschen, was ein Auto kostet. Also wenn Versicherung, Steuern, eine Inspektion pro Jahr, da kommen schon mal 2.000 Euro zusammen. Also wenn ich das Auto nicht mehr habe, bis ich die 2.000 Euro mit dem Taxi verbraucht habe, erstens, da braucht es schon mal sehr lange. Und zweitens, also ich tue mich ein bisschen schwer damit, 90-Jährigen zu empfehlen, im Internet zu bestellen. Finde das sowieso nicht die optimale Lösung, aber wenn es halt keine andere gibt, als sich die Ware liefern zu lassen, ist das eine. Und die Generation der Babyboomer, die ja die Probleme der Zukunft machen wird, die können ja alle mit dem Internet super umgehen. Das heißt, also das Problem, wie bringe ich Einkäufe nach Hause, ist eigentlich schon gelöst. Wenn es nicht anders geht, lasse ich sie mir bringen und kann das dann eben auch bestellen.
Ich glaube, das ist schon zwar ein guter Vorschlag und immer eine gute Überlegung wert. Die kann man auch immer hochrechnen und so weiter, das ist ganz klar. Aber es ist einfach ein gefühlsmäßig großer Einschnitt. Wenn Sie fahren irgendwo hin und dann sind Sie eigentlich fast behindert, weil Sie eben das, ich sage jetzt einfach mal, das Waschpulver und der Sechserpack Wasser nicht heimbekommen. Und dann fahren Sie einfach, dann zahlen Sie erstmal 20 Euro, die haben Sie erstmal auf dem Tisch liegen beim Taxifahrer, einfach damit Sie heimkommen mit dem Wasser und heimkommen mit dem Waschpulver. Und ich glaube, das ist für die meisten dann doch eine große Behinderung. Einfach, wenn man von der Logik ausgeht. Ich gehe immer von dem aus, man hat das Gefühl oder man weiß es vielleicht, man könnte eigentlich noch gut fahren. Und dann sind Sie auf dem Land. Sie können ja nicht davon ausgehen, dass Sie jetzt nur in dem Einzugsgebiet von der Großstadt sind.
Aber Ostfildern ist doch praktisch Stuttgart, oder? Soweit ich mich erinnern kann.
Für mich. Aber wenn man beim Thema ist, muss ich ja auch sagen, gehen Sie auf die Alp oder in Hamburg ins Hinterland oder im Osten ins Hinterland. Und ich kenne die Beispiele. Ich bin bis vor 2 Jahren sehr viel in ganz Deutschland mit dem Taxi gefahren, notgedrungen, damit ich wieder heimkomme. Und wenn Sie dann an dieser Stelle sind und müssen dann für ein 6er-Pack Wasser und vielleicht 2 Flaschen Wein und vielleicht noch dem Waschpulver mit dem Taxi 20 Minuten heimfahren, dann überlegen Sie sich doch ganz arg, ob Sie vorsichtig heimfahren nach Ihrem Gefühl. Und dann muss ich natürlich schon einwerfen, ich habe die Sendung jetzt ein bisschen verfolgt und das ist ja das allgemeine Problem. Es amüsiert mich immer ein bisschen, wenn ich von relativ jungen Autofahrern gute Vorschläge höre, was die älteren Autofahrer betrifft, die durchaus berechtigt sind, natürlich, logischerweise. Aber ich würde als ehemaliger, also bis vor 2 Jahren Vielfahrer sagen, bin oft am Tag mal 1.000 Kilometer gefahren oder 2.000 notgedrungen. Wer hat da mehr wem geholfen? Der jüngere Fahrer dem Alten oder der Alte dem Jüngeren auf der Autobahn, sage ich jetzt einmal. Und wenn Sie die Verkehrsnachrichten hören und die Statistiken, dann machen die Alten die großen, dummen Unfälle, wo nicht nötig sind. Und ich glaube, die Jüngere, die haben genauso dumme Unfälle, die auch nicht nötig sind. Nur die eine spielt sich bei 80 Kilometer ab und die andere bei 180.
Herr Brockmann, das haben wir schon kurz besprochen, ne?
Ja, also auf beiden Seiten der Altersperiode. Pyramide sozusagen haben wir die Probleme, dass der Fall ist klar, nur dass die Senioren sagen immer, da kümmert euch mal um die Jungen, und da sage ich, genau das tun wir, ja, wir haben den Führerschein auf Probe, wir haben Alkoholverbot bis 21 Jahre, wir planen auch Maßnahmen nach Führerscheinerwerb, wo man nochmal zeigen muss, dass man es richtig verstanden hat. Im Seniorenbereich haben wir einfach gar nichts. Also die, und deswegen, soll ich sagen, vorne und hinten haben wir die Probleme, und dann muss man eben auch am hinteren Ende überlegen, was wir da machen.
Herr, ja, das wäre durchaus machbar, wenn man hier, es ist eine Kostenfrage, weil allzu viele Rentner, muss ich natürlich sagen, für die wäre ein Kostenpunkt von 100 Euro für so einen Test durchaus, weil jede Seite...
Aber jetzt mal jenseits des Geldes, würden Sie denn jenseits des Geldes trotzdem einen Test machen? Würden Sie zum Beispiel so eine sogenannte Rückmeldefahrt mal machen wollen irgendwann, einfach um sich rückzuversichern, wie Sie noch fahren?
Das kann ich mir gut vorstellen, und im Moment auf die Weise, dass ich dann immer wieder ein bisschen lächeln würde. Man fährt mal hinter der Polizei her, man fährt mal hinter der Fahrschule her, und dann denke ich mir immer, bei dem Fahrschullehrer möchte ich nicht drin sitzen, gell? Und dann fährt einmal die Polizei ohne Blaulicht am grünen Pfeil vorbei bei Rot und so weiter, ohne anzuhalten und so weiter. Also es sind nur noch die Kleinigkeiten, wo bestimmt viele Ältere, wenn sie es nicht gewohnt sind, einmal beim grünen Pfeil einfach mal anhalten, weil es ist rot und der grüne Pfeil, was soll das? Das haben wir früher auch nicht gehabt.
Ich denke mal, lieber einmal mehr anhalten als weniger. Er war genannt in Ostfildern bei Stuttgart. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf, wünsche schönes Wochenende, angenehme Einkäufe, wenn die anstehen, ja, und ansonsten auch immer unfallfreie Fahrt. Dankeschön.
Das mache ich jetzt. Vielen Dank.
Ja, ich auch. Ja, danke. Viele Grüße. Also, Autofahren bis ins hohe Alter, eine Thematik, die uns ganz sicher in der nächsten Zeit noch viel mehr beschäftigen wird, wenn Siegfried Bockmann, Sie haben es gesagt, Leiter der Unfallforschung der Versicherer, wenn die Babyboomer dann auch in Rente gehen und dementsprechend weiter Autofahren wollen. Die EU-Kommission, wir haben es gehört jetzt in den letzten Tagen, möchte also, dass Autofahrer über 70 ihren Führerschein alle 5 Jahre verlängern müssen, sodass es zumindest dann immer wieder auch ein Thema ist, wie lange man ihn behalten kann und welche Bedingungen dann da auch erfüllt sein müssen. Fahrtauglichkeitstests werden zumindest diskutiert. Das alles hat uns beschäftigt hier in den letzten 2 Stunden. Das können Sie alles natürlich noch gerne nachhören unter deutschlandfunkkultur.de oder eben als Podcast. Siegfried Bockmann, danke für Ihre Zeit.
Ich danke für diese tolle Sendung.
Sehr gerne, und hoffen wir auf einen sicheren Straßenverkehr, ob jung, ob alt, ob mittelalt. Und ein schönes Wochenende allerseits.